Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom Freitag, den 13. November mit
Corona, na klar.
Protest und Krieg.
Dem EU-Haushalt.
Erleichterung.
Der Bundeswehr, aber nur so am Rand.
Erschöpfung.
Dem Brexit.
Hoffnung.
Katrin Rönicke.
Demokratie, Gerechtigkeit und Fragen. Du siehst, ich habe die ganz großen menschlichen Themen dabei und
ich dachte,
Holger Klein habe ich
auch dabei. Demokratie, Gerechtigkeit und Holger Klein. Ja, obwohl, stimmt. Nee, das wäre dann ja ein Gegensatz, ne? Ja, auch so. Lustig, auch lustig. Holger Klein statt Gerechtigkeit.
Es ist dein Wahlslogan, falls du jemals
versuchst. Das Knarzen ist übrigens mein oller Stuhl. Ich warte immer noch darauf, dass mir hier ein Bürostuhl geliefert wird. Da müsst ihr jetzt alle durch so lang.
Und dein Tippen müssen wir auch durch, ne?
Was, wo müssen wir durch?
Durch dein Tippen.
Ja, du hast die Wahl. Entweder ich nehme das andere Mikrofon, dann sagst du immer, klingst du komisch, dann hört man mein Tippen nicht. Oder ich nehme das gute Mikrofon, dann hört man mein Tippen. Und jetzt kommst du, Freundchen.
Mit Belarus. Also, wie immer schaue ich kurz rüber. Die Demos gehen weiter. Das ist ja immer das Wichtige. Es gab natürlich wieder Hunderte von Festnahmen. Und die schlimme Nachricht, ein 31-Jähriger, der bei den Protesten in Minsk dabei war, wurde bei einer brutalen Attacke getötet. Und zwar sind irgendwelche unbekannten Maskierten angekommen, haben ihn vermöbelt, haben ihn in einen kleinen Bus geschleppt, zur Polizeistation gebracht und dort wurde dann festgestellt, dass er so schwer verletzt ist, dass er ins Krankenhaus gekommen ist und dort seinen Verletzungen erliegen. Dann gab es Beschwerden, warum wir eigentlich, oder ich zumindest, ich bin ja hier die Belarus-Zuständige, immer nach Belarus schaue.
Belarus-Tante.
Genau. Und nicht nach Aserbaidschan, Armenien, Bergkarabach, wo ja gerade auch der Krieg brodelt, dann wieder Waffenstillstand, dann was?
Hatte ich da nicht neulich ein Kurzreferat gehalten?
Ja, natürlich. Aber du weißt ja, wie es ist, ne?
Extrem unübersichtlich.
Warum? Ja, das stimmt. Das ist extrem unübersichtlich. Und warum halte ich jede Woche kurz einen Blick nach Belarus und nicht Aserbaidschan? Ich meine, das ist das Grundübel dieser Sendung. Wir können nicht alle Themen machen, sonst müssten wir so eine 8-Stunden-Sendung wahrscheinlich aufnehmen, um allen Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden.
Oder wir machen uns mal Gedanken über das Format dieser Sendung. Können wir ja durchaus mal machen. Ja, mal gucken. Ich habe gerade eine Idee, aber die besprechen wir dann
die
nicht
coram
publico.
Genau. Jedenfalls wollte ich sagen, dass ich aber für das ganze Aserbaidschan-Thema tatsächlich schon eine Anfrage laufen habe und hatte. Nämlich an Arzugay Bulayeva. Das ist eine aserbaidschanische Journalistin, die schreibt unter anderem für Al Jazeera, für Foreign Policy, für Global Voices, lebt in Istanbul, also im Exil sozusagen. Und die habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt, bei einer dieser Veranstaltungen, die ich zusammen mit N Ost gemacht habe. Und die hat auch schon zugesagt, aber sie konnte erst nächste Woche, sonst hätte ich jetzt hier ein Gespräch über den Konflikt in Bergkarabach dabei. Das kommt dann aber wie so oft als Bonus-Episode Anfang nächste Woche. Ja, das etabliert sich jetzt hier so, ne, als neues Format.
Ja, aber andere Podcasts verlangen dafür ein Schweinegeld.
Mhm.
Und irgendwie, irgendwas ist mit unserem Geschäftsmodell nicht in Ordnung. Nee, ist ja dein Geschäftsmodell. Du bist es ja deine Firma. Ich habe da ja keine Aktien drin. Warum gibt es eigentlich keine Aktien von dem Haus ein?
Oh Gott, weil wir nicht wollen, dass so viele Leute mitreden, Susanne. Und ich finde es ganz gut, dass wir die einzigen zwei sind, gegenüber denen wir uns rechtfertigen müssen. Das reicht dann auch.
Wenn du mit Belarus kommst, komme ich mit Trump, obwohl mich das ja eigentlich einen feuchten Kehricht interessiert. Das Einzige, was mich interessiert hat diese Woche bei Donald Trump, war, es gab so ein paar Analysen oder Mutmaßungen, was er da eigentlich vorhaben könnte. Also warum er nicht einfach zugibt, dass er die Wahl verloren hat, weil er hat die Wahl verloren, das weiß jeder. Er hat auch nicht genug Wahl mehr, weiß auch jeder. Weiß auch übrigens die, weiß übrigens auch die konservative Partei in den USA, dass die Wahl verloren ist durch Trump. Nichtsdestotrotz stellen die sich nicht gegen ihn, weil was Trump dazu versuchen scheint, ist solange das, es gibt ja am 8. Dezember das sogenannte, das im Grunde das offizielle amtliche Endergebnis. Ne? Am 8. Dezember wird gesagt, wie ist gewählt worden und danach ist es nicht mehr anfechtbar. Dann ist es so. Punkt. So. Was er versucht ist, durch diese Verzögerungstaktik dafür zu sorgen, dass einzelne Staaten nicht aus der Wahl hervorgegangen ihre Wahlmänner definieren, sondern sie praktisch per Ordre de Mufti definieren können. Das heißt, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, welche lokalen oder regionalen Institutionen das sind, vermutlich der Gouverneur, dann sagt, naja gut, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann leg ich das jetzt fest. Und über diesen Trick genügend Wahlmänner für Trump ins Electoral College zu kriegen. Fand ich eine ganz interessante Theorie diese Woche.
Ah, und das könnte funktionieren, oder was?
Anscheinend. Ich kenne mich nicht gut genug aus mit der Politik da, aber das, ich sagen wir mal so, bei allem, was mich da ja überhaupt nicht interessiert, mich langweilt dieses USA-Thema tatsächlich einigermaßen. Vor allen Dingen die Menge, in der darüber berichtet wurde in den letzten Wochen, so als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Und als hätte das so unmittelbare Auswirkungen auf mein Leben wie ein Erdbeben in Berlin-Tempelhof.
Ja, okay, das nicht. Erdbeben vielleicht hat nicht, es aber nicht. Es hat Auswirkungen auf dein Leben.
Hat es nicht. Null. Jetzt gerade hat es exakt keine Auswirkungen auf mein Leben. Null. Das hat dann wieder Auswirkungen auf mein Leben, wenn da irgendwann mal Politik draus wird. Aber genau. Dieser ganze Pferderennen-Journalismus, der da gerade gemacht wird, dieses ganze Hin und Her spekulieren und hier gucken, da gucken, dort gucken. Wir können nichts tun. Die Amerikaner, das ist ein souveränes Land, die machen, was sie wollen, egal was ich hier in Berlin-Tempelhof oder auch wir hier in Deutschland glauben, sagen, meinen, über den großen Teich schicken oder sonst wie. Es hat überhaupt keine Relevanz für uns und es wird behandelt, als hätte es die größtmögliche Relevanz für uns. Das macht mich fertig. Ich finde, das ist ein Medienversagen, was ich da sehe. Ja. Aber da stehe ich auch sehr, sehr alleine mit dieser Einschätzung leider.
Ja.
Was ein guter Hinweis darauf ist, dass ich sie nicht mehr alle habe.
Das glaube ich nicht. Also ich bin ja ganz bei dir. Also erstens ist das natürlich mein Thema Erleichterung, ne? Als ich angekündigt habe, ist natürlich Erleichterung darüber, dass Biden die Wahl gewonnen hat. Aber ja. Ich würde es auch dabei jetzt erstmal belassen. Also er hat die Wahl gewonnen. Gut, jetzt kann man gucken, was versucht Donald Trump noch, um die Demokratie, weil er der schlechteste Verlierer ist, den die Welt je gesehen hat, noch ein bisschen mehr zu beschädigen, als er es eh schon geschafft hat in den letzten 4 Jahren. Das kann man dann noch im Detail sich angucken.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob er ein schlechterer Verlierer ist als Recep Erdogan zum Beispiel. Also, ähnlich feige ist er. Also,
ja. Aber tatsächlich, wir haben ja auch eine Wette laufen und trotzdem die Wette ist erst, wenn ich mich richtig erinnere, am 20. Januar entschieden, wenn die Amtseinführung des neuen Präsidenten stattfindet. Und die findet
es anderen Präsidenten als
Wusstest du übrigens gar nicht, seit 1933 immer am 20. Januar um 12 Uhr mit dem Amtseid beginnt die Amtszeit des neuen Präsidenten. Das ist schon echt.
Wahrscheinlich das Einzige, was die Verfassung da oder wer auch immer richtig geregelt kriegt. Alles andere scheint ja ein bisschen, wie nennt man das, Verhandlungssache.
Und was wir ja auch bis Januar nicht wissen, ist, wie der Senat dann aussehen wird. Weil da gibt es ja noch die Stichwahl in Georgia, die findet auch erst im Januar statt. Das heißt, wie die Politik in den USA unter Biden und mit dem neuen Senat genau aussehen wird, das alles passiert 2021 erst.
Exakt. Und das muss ich heute nicht überall in den Zeitungen und Zeitschriften lesen und nicht überall in den Nachrichten immer und immer wieder vorgekaut kriegen mit irgendwelchen hanebüchenen Spekulationen und sonst wie. Wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich spannend fand und das aber auch auf so einer Metaebene, das hätte ich auch spannend gefunden, wenn es in Kenia stattgefunden hätte oder meinetwegen in China, ist der Trick, also die Analyse des Tricks, den Trump jetzt gerade versucht oder die eine Arbeitshypothese über den Trick, den Trump da gerade versucht. Und das finde ich wiederum, ich sag mal so, demokratietheoretisch spannend. Du zögerst es so lange raus, bis die Wahl ja eigentlich ungültig geworden ist aus sich selbst heraus durch Verzögerungstaktik und dann irgendeine eine übergeordnete Institution sagt, okay, dann wird jetzt so entschieden. Ja. Also Papa, der auf den Tisch haut. Also das fand ich einfach total spannend und zufälligerweise hängt es gerade mit den USA zusammen. Ansonsten macht mich das wirklich fertig. Ich mach das echt fertig. Ja, es ist halt so, als würde, es folgt ja aus allem, was jetzt in diesen Wochen passiert ist. Oder das war ja nur eine Woche, glaube ich, ne?
Ja, es fühlt sich an wie viele Wochen.
Nee, es waren zwei tatsächlich. Es waren tatsächlich schon 2 Wochen.
Ja, nein,
aber alles, was passiert ist in diesen 2 Wochen, hat halt nichts mit uns zu tun gehabt. Und trotzdem steht es immer auf der 1. Das, ja, naja. Keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Außer, dass ich immer das in der Zeitung sehen musste. Wo du eben Biden sagst, ein kurzes kleines Datum aus dem Deutschland-Trend der ARD mit Infratest DIMAP. Prinzip Hoffnung, ne? Das ist echt krass, wenn du da reinguckst, dir die Zahlen anguckst, ging natürlich um die Wahl, so was glauben Sie, wer ist besser für Europa, für Amerika, für das Universum. Alles Joe Biden, ohne Ende Hoffnung in Joe Biden. Und wenn man sich so den Track Record von Joe Biden anguckt und auch was er so redet und drin geredet hat und getan hat in der Vergangenheit, der Typ ist ja nicht gut.
Ne?
Der ist nur so viel weniger schlecht. Der ist so viel weniger schlecht. Als Trump ist, das finde ich eigentlich das Krasse, also wie viel Schaden die US-Konservativen da angerichtet haben in den letzten 4 Jahren, dass zumindest hier in Deutschland eine unfassbare Hoffnung in Joe Biden gelegt wird. So viel Hoffnung, dass sogar 54% der Nazi-Parteigänger Joe Bidens Sieg gut finden.
What?
Ja, gut bis sehr gut, 54%. 38% der Nazi-Parteigänger übrigens nicht.
Ach naja, aber auch interessant. Trotzdem die Mehrheit, das ist echt interessant. Ja.
Krass, ne?
Mhm. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil so vom Stil her sind die ja eher so Trump-Fans. Nee, ich war fertig mit meinem Punkt.
Ach so.
Also ich würde dann jetzt übergehen zu, wo du ja wahrscheinlich auch gleich hin willst, nämlich mein Punkt Erschöpfung. Und diese Erschöpfung kommt einfach von Covid-19. Ich bin wirklich sehr, sehr erschöpft davon. Und zwar nicht nur, weil das jetzt tatsächlich passiert ist, also wir, beziehungsweise mein eines Kind in Quarantäne geschickt wurde wegen eines positiven Covid-Falls in seiner Klasse, sondern auch, ja, aber können wir gleich vielleicht ausführlicher drüber reden, ich bin erschöpft davon, zuzuschauen. Das ist eigentlich wirklich das Einzige, was ich tun kann, zuschauen, was um mich herum passiert, wie es passiert und die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ich würde allen so gerne Statistik und ein bisschen Wissenschaft erklären, obwohl ich nicht mal die Oberexpertin darin bin, ja, aber ja.
Das muss man ja auch nicht sein, man muss sich nur dafür halten.
Ja, ja, klar, es ist so wie die Fußballtrainer, ne? Die vielen, die 80 Millionen angeblich, obwohl mich zum Beispiel Fußball überhaupt nicht interessiert, also und viele andere
auch
nicht.
Aber was meinst du genau? Was genau ist da so ermüdend? Also ich habe mir halt angewöhnt, mit den Schwachköpfen überhaupt nicht mehr zu reden.
Nee,
also man redet keinen Scheiß und dann drehe ich mich um und gehe.
Darum geht's gar nicht. Nee, es sind tatsächlich die offiziellen Wege, die man jetzt dann so am eigenen Leib mitbekommt, wie es läuft. Also klar, erstmal ist es ganz gut gegangen, so die Schule ruft an, Quarantäne, Kinder bleiben zu Hause. Es kommt auch direkt am nächsten Tag der Brief, dass das auch offiziell so ist und wirklich dann so von dem Tag, an dem man annimmt, bla, was weiß ich, also fast 14 Tage. Mhm. Jetzt ist es aber bekannt, dass dieses eine Kind, das eben positiv getestet war, im Unterricht saß und zwar mindestens 1 Stunde 20 Minuten ungelüftet.
Ich dachte, hier wird alle 20 Minuten gelüftet,
nein,
was nicht reicht.
Nicht im Chemieunterricht, weil da geht das nicht. Und das war halt Montag, und also an dem Tag, als das Kind noch da war. Und das war aber wahrscheinlich schon infektiös, wenn es denn, wahrscheinlich. Das auch noch bei Stufe Gelb, also sprich, die Kinder saßen in der vollen Klasse ohne Masken in diesem Chemieraum, der 1 Stunde 20 Minuten nicht gelüftet wurde. So. Das ist also das, was passiert ist. Dann werden alle Kinder nach Hause geschickt. Am Donnerstag, muss man auch dazu sagen, Montag bis Donnerstag waren noch alle normal in der Schule. Dann lag erst das positive Testergebnis vor. Dann erst wurden natürlich Maßnahmen ergriffen. Jetzt ist es so, kriegt dann so einen Brief. Wir sind in Quarantäne, aber es steht auch explizit drin, nur das Kind, das in diese Klasse gegangen ist, ist in Quarantäne. Explizit nicht die Eltern, explizit nicht die Geschwisterkinder. Sprich, ich weiß ganz genau, dass es so ist. Alle Eltern gehen weiterhin auf Arbeit. Alle Geschwisterkinder gehen weiterhin in ihre Grundschulen, in ihre weiterführenden Schulen, Kitas, was weiß ich. Und dann kommt noch dazu, wir haben seit vergangener Woche eine neue Teststrategie beim RKI. Sprich, diese ganzen Kinder, diese ganze Klasse werden alle nicht mehr getestet.
Aber ist es nicht auch egal? Also, weil es ist doch vollkommen Wurst, wenn also wie war eben der Zeitraum? Montag,
3 Tage.
Drei Tage. 3 Tage nach Infektion werde ich erst getestet. Hab dann noch mindestens einen Tag, bis ich ein Ergebnis habe. In der Zeit habe ich doch längst alle angesteckt. Also kann es doch der Schule oder den BildungspolitikerInnen vollkommen egal sein, was hier passiert, weil sie kriegen es ja sowieso nicht unter Kontrolle aufgehalten in den Griff.
Ja, das ist halt genau das, was mich so erschöpft macht. Das
Track
ist halt,
and Trace jetzt.
Das, dieses Gefühl von, ja, es ist halt wahrscheinlich gerade auch egal. Ich meine, das Einzige, was mich beruhigt, ist dann immer wieder dieses Mantra, was ich ja auch erst sehr spät verstanden habe, warum der Drosten von diesen Clustern immer redet in seinem Podcast oder auch in diesem Text, den er schon im August geschrieben hat. Da habe ich das noch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei diesem August-Text war mir noch nicht ganz klar, was er eigentlich von mir will. Cluster. Ja, ich habe jetzt das verstanden, dass er tatsächlich meint, 20% der Infizierten stecken, große Zahl, 80 oder
ja,
so,
Pareto mal wieder,
an.
Ja.
Und der Rest ist ja gar nicht so infektiös. Das heißt, dieses Kind, was jetzt in der Klasse mit meinem Kind saß, vielleicht gehört das ja eher zu den 80%, die gar nicht so viele anstecken. So.
Darf ich kurz was einwandern?
Ja.
Vielleicht aber auch nicht.
Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja. Also es ist so, man sitzt dann so da und denkt, naja, okay, gut, dann ist das jetzt so. Und man wundert sich dann aber auch nicht mehr über die steigenden Zahlen. Und das ist auch noch so ein Ding. Anfang der Woche, Montag, ist so das Mantra der Menschen, die sich mit Journalismus aussetzen. Montag, die Zahl kannst du vergessen. So, vom RKI.
Ich bin mittlerweile also der Meinung, dass man Montag und Dienstag die Zahl vergessen
kann. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man erst ab Donnerstag hinschauen sollte.
Den Verdacht hatte ich dann auch gestern, aber heute ist dann noch mal mehr geworden. Ne?
Genau. Und ich glaube, wir werden morgen noch mal einen neuen Höchstwert bekommen. Und ja, das ist, ich bin wirklich müde davon. Also einfach alles, so die Kommunikation mit anderen Eltern, die Kommunikation mit der Schule, dann die Kommunikation über die Nachrichten. Ja, es ist so, ich fühle mich so ein bisschen erschlagen, wahrscheinlich auch, weil ich halt die ganze Woche jetzt so mit Kind zu Hause und wir haben dann natürlich das andere Kind zu Hause gelassen, bis wir einen negativen Test hatten, den wir nur machen konnten, weil wir zu diesem privaten Anbieter gefahren sind. Übrigens, der BER ist geöffnet. Es gibt
ja, das sagst du.
Keine Fake-Eröffnung
gewesen. Na klar, Frau Rönicke, kommen Sie vorbei. Hier können Sie auch einen Corona-Test machen.
Genau.
Aber nur, wenn Sie hinterher erzählen, dass der Flughafen tatsächlich in Betrieb ist. Kriegen wir alle, das ist alles regelbar. Jeder hat seinen Preis und deiner ist ein Covid-19-Test.
Ja, stimmt.
Nee, ein SARS-CoV-2-Test, so muss man das nennen. Es ist sicherlich... Bist du ermüdeter als ich davon? Ich bin nach wie vor in so einem komischen Zustand des Kopfschüttelns. Also egal, was passiert, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen oder egal, wer sich öffentlich äußert, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen stehe ich da und denke mir, was ist, sag mal, was? Was macht ihr da? Ja, und das ist so, ich bin gerade ganz froh, dass die Ministerpräsidenten mal ein paar Wochen die Füße stillhalten und nicht weiter Schwachsinn erzählen. Das aber, also gerade dieses Bildungsding, es gibt ja, ist ja auch, du hast mich ja auf diesen Trichter gebracht, dass die Schulen eigentlich die heimlichen Infektionstreiber sind und das keiner mitkriegt, weil niemand hinguckt. Also wir wissen halt nichts über das Infektionsgeschehen in den Schulen, wir wissen immer noch nichts darüber. Und ich habe ja vor Wochen schon mal gesagt, dass wir eigentlich seriöse Daten ermitteln müssen, indem wir einfach mal idealerweise, was natürlich logistisch kaum möglich sein dürfte, komplett Berlin an einem Tag komplett alle Klassen durchtesten. Ja, dann hätten wir einmal ein gutes Lagebild, haben wir nicht. Es gab aber einen Test, und zwar einen freiwilligen Massentest in Hamburg an der Ida-Ehre-Schule. Das ist so eine, wie nennt man das? Weiterführende Schule halt. Ja, halt, ich weiß,
so eine Gemischtwarenschule.
Gemischtwarenschule, gemischte Tüte, gemischte Bildungstüte. da gab es einen Massentest. 1200 Tests haben sie gemacht. Über 50 Infizierte haben sie gefunden. Und ich spitze jetzt mal wieder zu. Das kommt ja alles von außen. In der Schule findet ja praktisch kein Infektionsgeschehen statt, haben wir ja gelernt, sagen ja die KultusministerInnen. Wenn man das hochrechnen würde, was der Kollege Gensing vom Tagesschau-Faktenfinder mal gemacht hat, wenn man das hochrechnen würde, diese Inzidenz, die es nur in der Schule gibt, wo ja alles von außen kommt, ja, wo ja in der Schule nichts passiert.
Natürlich.
So. Dann käme Hamburg auf eine Inzidenz von 5.000 auf 100.000 Einwohner. So, jetzt haben sie den Laden natürlich zugemacht, aber sie gucken halt trotzdem nicht weiter in andere Schulen rein. Ganz im Gegenteil, diese neue Teststrategie vom RKI führt halt dazu, dass wir noch weniger Daten haben. Vor allen Dingen noch weniger Daten aus den Schulen, dafür aber eine höhere Dunkelziffer. Die Dunkelziffer übrigens, da haben dann die KollegInnen vom SWR, die haben ein bisschen mit Zahlen und Statistik rumgespielt. Die neue Teststrategie sagt ja, hat sie eben schon erwähnt, dass nicht mehr alle potenziell Infizierten getestet werden. Also wer Husten oder Schnupfen oder sonst was hat, kriegt keinen Test mehr auf Verdacht, sondern nur noch Kontaktperson, also erster Klasse.
Ja, aber
wie heißt es? Kategorie und
Symptom. Also wenn du Kontaktperson erst, also KP1 sagt man ja so schön, Kontaktperson erster Grad, KP1, wenn du KP1 bist und keine Symptome hast, kriegst du auch keinen Test mehr.
Ach komm.
Naja.
Ach krass. Siehst, stimmt, steht hier auch.
Ja, steht beim RKI
auch. Habe ich falsch vorgelesen. So. Jedenfalls haben die beim SWR haben sie halt mal ein bisschen mit den Zahlen gespielt und haben die neue Dunkelziffer errechnet. Mhm. Und sagen, wenn man diese rausrechnet aus den Daten aus den letzten Wochen, wenn man diese rausrechnen würde, also Symptomlose und Verdachtsfälle aus den vergangenen Wochen rausgerechnet, wären das 2000 Fälle pro Tag. Also im Moment sehen wir durch die neue Teststrategie pro Tag 2000 Fälle weniger, als wir in den vergangenen Wochen gesehen haben.
Ja, das ist, genau. Ich hatte auch eine lustige Diskussion auf Twitter darüber, weil es gab ja dann schon Leute, die gesagt haben, ja, jetzt gehen die Zahlen zurück und das ist jetzt steigt jetzt nicht mehr so stark. Und ich habe gesagt, ey, Leute, wir haben eine neue Teststrategie. Das ist der etwas, was sofort einen Effekt hat. Es ist ja nicht so wie bei anderen Dingen in der Pandemie, die dann erst nach 10 bis 14 Tagen beobachtbar sind, sondern das wirkt ja im Grunde sehr schnell, sofort. Und wir haben halt diese Verschleppung, dass du eigentlich erst Donnerstag, Freitag, Samstag so richtig weißt, wie sind die Zahlen denn jetzt wirklich im Vergleich zur vergangenen Woche. Und diese beiden Effekte hat aber auch wieder keiner auf dem Schirm gehabt. Und das ist halt echt sowas, wie man so da sitzt und denkt.
Ja, und das, was dann noch oben drauf kommt, ist ja, ne, es ist jetzt, wie viele Monate Pandemie haben wir jetzt? 8, 9 Monate Pandemie und die Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik sind immer noch nicht in der Lage, ihre Daten vernünftig auszutauschen, abzugleichen und zu melden. Und jetzt gab es dann irgendwo, ich habe es dann noch nicht mehr weitergelesen, weil ich dachte, ich werde wahnsinnig. Jetzt gab es dann irgendwie einen Beschluss, ein was weiß ich was, dass sie jetzt bis 2022 da eine neue Plattform aufsetzen wollen. Und diese Plattform ist im Grunde genommen nichts anderes als eine webangebundene Datenbank. Mhm. Ja, das heißt, damit gehe ich zu, weiß ich nicht, da rufe ich Bernd Oldenbüttel in Bremen an und sage, Bernd, machst du mir das mal, skalier das mal auf 1000 Instanzen hoch. Mhm. Was kriegst du dafür? Und dann sagt Bernd, oh ja, komm, gib mir 10.000. Mhm. Ja, und dann kriegt Bernd 10.000, danach geht Bernd mit Sebastian fürchterlich einen saufen, weil der mich so über den Tisch gezogen hat, aber ich habe nach 3 Wochen meine Software und die funktioniert.
Ja.
Und der noch größere Witz ist, das Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, glaube ich, ist es, die haben längst eine solche Software. es gibt schon längst eine Software zur Pandemieverfolgung, zum Datenabgleich, allem Pipapo, alles drin, durchgetestet, funktioniert, läuft sogar bei einigen Gesundheitsämtern und ist Open Source.
Nein, so. Nee, da müssen wir aber schon nochmal 68 das, Millionen in die Hand nehmen und was Eigenes programmieren lassen. Und
da ist das Allerschlimmste, das wirklich Allerschlimmste schon wieder in dieser Pandemie, was mir so immer wieder klar wird. Und das ist auch so dieses, bei den Kultusministerien auch. Ich meine, die halten sich gerade die Ohren zu und rufen, la 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 la, Hauptsache Olaf Scholz hat genug Geld und schüttet das über die Leute. Das ist halt so lange, weißt du, stell dir bitte mal vor, Olaf Scholz hätte keine Kohle mehr in der Kasse. Mhm. Ne? Was dann hier los wäre. So, das Allerschlimmste finde ich aber immer noch, wir sehen hier ja keine Verschwörung. Ja? Mhm. Das ist ja nicht irgendwie böse Mächte, die, weiß ich nicht, eine Diktatur einführen. Und den ganzen Scheiß, der da erzählt wird. Wir sehen auch keine Verschwörung der Kultusministerien bundesweit, die Schulen weiter. Wir sehen, weil wenn das irgendwas von all dem, was wir da sehen und wo wir die Hände über den Kopf zusammenstellen, wenn irgendwas davon eine Verschwörung wäre, dann hätte längst irgendeiner gequatscht, weil die Verschwörung sehr groß sein muss.
Jetzt das ist heißt, Inkompetenz.
Und das macht mich irre. Das ist so. Alter Vater.
Was ja auch noch ein Problem ist, jetzt reden wir dann doch mal wieder über Intensivbetten und diese Pflege, dass das Pflegepersonal für die fehlt und so weiter. Und auch da. Ja. Ne? Jens Spahn, Superminister, ne? Ist ja ganz toll, wird der nächste Kanzler. Sicher? Was hat der denn eigentlich die letzten 8 Monate für die Pflege in Deutschland getan?
Wo? Mehr als Friedrich Merz und Armin Laschet.
Ja, okay, wenn man denn, ja, im Vergleich ist er immer
und
noch
Markus
besser.
Söder.
Aber
und Annegret Kramp-Karrenbauer.
Oh Gott, wie hat die, okay.
Und Lorenz Kaffier. Kaffier ist der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern.
Ach,
Ministerpräsident? Ja, genau. Und der hat jetzt gerade Scheiß am Schuh, weil der Herr Kaffier, ne? Nämlich, ist, sagen wir mal so, Vor einigen Jahren, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, es gibt keine Links dazu und nichts, müsst ihr mir einfach glauben, was ich jetzt erzähle. Vor einigen Jahren sprach ich mit einem alten Kumpel von mir, der in Mecklenburg-Vorpommern in einer Institution arbeitet. Oder wie nennt man das? Ne? Also in einer
Behörde.
In einer Behörde, nennen wir es so. Genau, der arbeitet in Mecklenburg-Vorpommern in einer Behörde. Und der erzählte mir damals schon, das muss 4, 5 Jahre her sein oder so, erzählte er mir schon von der Reichsbürger- und Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern und dass das ganz, ganz fiese Auswüchse da angenommen hätte. Und die wären auch alle unter Waffen. Und dann sag ich so, ja, warum nehmt ihr denen denn die Waffen nicht ab? Oder warum wird werden denen die Waffen nicht abgenommen oder die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen? Und dann sagte er, ich glaube, es war mehr oder weniger wörtlich, naja, weil im Zweifelsfall der Landrat mit denen im Schützenverein ist. Mhm. So, stellt sich raus, Kaffier scheint, er weigert sich ja auf die Frage zu antworten, was ein guter Hinweis ist, Kaffier scheint von einem Typen aus dem Hannibal-Netzwerk eine Kanone gekauft zu haben. Wird jetzt die Taz, hat das entweder heute oder spätestens morgen hat die Taz das in etwas größer, dann verlinken wir das doch noch. Mhm. Aber fand ich sehr lustig, dass Kaffier genau den Scheiß am Schuh kleben hat, von dem mir vor ein paar Jahren schon erzählt wurde.
Eigentlich ist es nicht Exkurs. Lustig, ne?
Doch, ich kann das mittlerweile nur noch, ich verliere sonst den Verstand.
Ja, okay, gut.
So, ich werde sonst irre, wenn ich mich nicht darüber kaputt lache.
Ja, okay, gut.
Zurück zu Corona.
Ich hätte da noch so eine Studie mitgebracht. Und zwar hat so ein Schweizer Institut Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen auf der ganzen Welt gefragt, wie gut berücksichtigt eure Regierung das, was ihr sagt in der Covid-19-Pandemie? Also die Frage war, also nicht eine Frage, sondern eine Aussage. Die politischen EntscheiderInnen haben den wissenschaftlichen Rat während Covid-19 berücksichtigt. Und dann jo. Stimme zu, stimme nicht zu oder weder noch. Ja. Insgesamt über 25.000 Menschen wurden befragt und Spitzenreiter mit mehr als 75% Zustimmung ist
Schweden.
Nein, die liegen sogar noch hinter uns.
Ach komm. Mhm. Bundesrepublik.
Ja, wir sind Platz 4.
Okay. Ja, komm, mach nicht so spannend.
Der politische Happy Place, Neuseeland natürlich.
Neuseeland,
natürlich. Okay. Gefolgt von China, Argentinien, Dänemark und dann kommen wir. Nee, wir sind sogar Platz 5. Mhm. Richtig schlecht, also überraschend schlecht, fand ich, schneiden Italien und Frankreich ab. Und da habe ich mich dann gefragt, weil wir uns ja schon seit Wochen wundern, warum gehen eigentlich in Frankreich und Italien die Zahlen so durch die Decke, obwohl sie ja Lockdown haben und dies und das. Aber so ganz genau weiß ich gar nicht, was für eine Politik die sonst so machen. Also wie berücksichtigen die Regierungen von Italien und Frankreich eigentlich die Ratschläge der Wissenschaftler, die sie bekommen? Könnte das vielleicht, also dieses, dass die Wissenschaftler in Italien und Frankreich das Gefühl haben, dass die Politiker ihre Ratschläge gar nicht weiter in die Tat umsetzen, könnte das eine Erklärung vielleicht dafür sein, dass die Zahlen so durch die Decke gehen im Vergleich zu uns zum Beispiel? Eine Frage. Spanien zum Beispiel ist auch von den europäischen Ländern in dieser Liste ganz hinten, also das traurige Ende sozusagen. Die absoluten Schlusslichter sind Russland, Großbritannien, ist jetzt nicht mehr EU, Brasilien und die USA, und zwar in der Reihenfolge. Also USA ist das absolute Schlusslicht mit einer verheerenden Nichtzustimmung.
Es werden uns vielleicht irgendwann mal die Soziologen beantworten können, die Frage, was da los ist, warum das so ist.
Ja.
Also das ist ja,
ich kenne mich jetzt halt mit
Pandemie ist ja Anlass für hunderte von Doktorarbeiten.
Ja. Ich kenne mich jetzt halt mit der Politik in Frankreich und Italien zu wenig aus. Ich sehe halt, die machen Lockdown und so, aber ich weiß nicht, was da sonst noch so passiert, um die Pandemie einzudämmen. Keine Ahnung.
Die Frage ist, inwieweit diese Länder überhaupt regierbar sind. Es gab ja mal, ich glaube, es war Andreotti, der von Italien über Italien mal gesagt hat, Italien zu regieren ist möglich, aber sinnlos. Und ich glaube, dafür musste der auch zurücktreten. Also Andreotti ist ja mehrfach zurückgetreten. Und wenn du dann zum Beispiel hörst, war auch so eine Nachricht von dieser Woche, dass in Kampanien, ne, Neapel, die Gegend um Neapel, in Kampanien sind von jetzt auf gleich hat sich die Zahl der freien Intensivbetten verdreifacht. Yay! Ja? Was unmittelbar dazu geführt hat, dass Kampanien immer noch Niedrigrisikogebiet ist in Italien.
Ah.
So. Gleichzeitig gibt es Berichte, schöner, tue ich in die Shownotes, schöner Artikel aus der Tagesschau, war das so ein kleiner Hintergrund. Gleichzeitig gibt es Berichte darüber, dass die Leute noch nicht mal mehr in der Lage sind, irgendwo Sauerstoffflaschen aufzutreiben, obwohl ja so viele freie Betten und bespielbare Betten da sind. Ich kann es nicht beurteilen, ehrlich, aber möglicherweise sind sie nicht regierbar, diese Länder. Vielleicht funktionieren diese Länder trotz ihrer starken Zentralregierungen. Und gerade zeigt sich, warum das vielleicht keine so gute Idee ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Dann hast du sicherlich auch andere, ganz andere, wie soll ich sagen, ökonomische, systemische Verhältnisse. Ne? Wir haben hier halt mehr Kliniken, weil natürlich auch viel in Hand der Länder ist. Mhm. Und der Föderalismus natürlich auch für Konkurrenz unter den Ländern sorgt. Das heißt, Bayern wird sich hüten, eine schlechtere Intensivversorgung zu machen, weil Thüringen dann sofort sagen wird, ja, kommt alle zu uns. Ja, wir haben mehr geilere Krankenhäuser, ihr lasst euch hier nieder, dann zahlt ihr bei uns Steuern, dann hat Bayern weniger Geld. Also werden die, vielleicht ist das auch so ein Ding, vielleicht ist gerade unser Föderalismus das Beste, was es geben kann in so einer Pandemie, auch wenn es solche Auswüchse wie Armin Laschet hervorbringt.
Ja, tja.
Also, ja, schwer zu sagen. So, wo du Studie sagtest. Es gibt einen neuen Schuldneratlas, die Kreditreform, das ist ja auch so eine Inkassobude, die geben jedes Jahr einen Schuldneratlas raus und das schon ziemlich lange und haben halt gute Daten darüber, wie viele Leute verschuldet, überschuldet und sowas sind. Interessant ist, dass die Überschuldung ein bisschen abgenommen hat, 70.000 weniger Überschuldete haben wir im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig warnen die aber auch sehr davor, dass es in den kommenden Jahren sehr stark hochgeht, weil nämlich 700.000 Leute zwischenzeitlich arbeitslos geworden sind und über 7 Millionen in Kurzarbeit sind oder waren. Interessante Zahlen verlinken wir, also ist auch wirklich interessant, sich anzugucken, in welchem Bundesland wie viel und wo und was. Was aber das eigentlich Bemerkenswerteste ist, und das ist nur in so einem Nebensatz mal in den Meldungen gewesen, das ist der Ost-West-Vergleich.
Mhm.
Ich mache jetzt, also das ist jetzt kommt viel Hoffnung bei mir mit.
Okay.
Ich tue aber so, als wäre das gesichert, was ich hier erzähle. Also du wirst auch merken, ab wann ich den gesicherten Pfad verlasse. Also, im Osten ist die Überschuldungsquote wesentlich höher als im Westen.
Mhm.
Das heißt, pro Kopf, also Anteil der Überschuldeten ist im Osten wesentlich höher als im Westen. Das liegt aber daran, dass aus dem Osten sehr viele in den Westen abgewandert sind.
Okay.
Wenn du die Bevölkerung rausrechnest, und das hat die Kreditreform getan, die haben die Bevölkerungswanderung rausgerechnet ab 2004.
Mhm.
Also haben gesagt, gut, wir gucken jetzt mal, wenn 2004 alle da geblieben wären, wo sie sind, dann lägen die Überschuldungsquoten in Westdeutschland sogar noch 1% höher als in Ostdeutschland.
Ah, okay.
Ja? Das heißt, auch wenn mehr Ossis überschuldet sind, sind die Ossis weniger überschuldet als die Wessis.
Mhm.
Und das finde ich wirklich sehr, sehr, ja, finde ich wirklich sehr spannend. Und im
Westen, aber es ist ein Prozentpunkt quasi.
Ja, aber es ist trotzdem, es ist vorhanden. Und das finde ich
statistisch nicht signifikant höchstwahrscheinlich.
Es ist aber vorhanden und das finde ich, das finde ich halt interessant. Im Westen ist übrigens der Westen das größte Problem, also das Ruhrgebiet. halt die strukturschwächste Region, die es hier überhaupt gibt, beziehungsweise die vom Strukturwandel am stärksten mitgenommene Region im ganzen Land. Was ich mir einbilde aus diesen Zahlen zu lesen, und da kommt jetzt die Hoffnung, ist, dass der Osten langfristig stabiler sein könnte als der Westen. Zwar auf einem niedrigeren Niveau, ja, niedrigere Einkommen, niedrigere Renten, aber natürlich auch niedrigere Lebenshaltungskosten.
Mhm.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Osten eher eine Zukunft liegen könnte.
Jetzt bist du aber sehr, sehr weit gegangen.
Es ist sehr, 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 sehr weit. Ich schwimme sehr, sehr weit raus. Also, aber wenn ich mir so angucke, insbesondere so Ruhrgebiet, alte Industrie, Strukturwandel, guck dir die Automobilindustrie an im Westen, guck dir den Maschinenbau. Mhm. Also die ganzen alten Industrien in Westdeutschland, die da unterwegs sind, ich bin nicht mehr so sicher, ob die in dieser Menge, in der wir sie gerade sehen und in dieser Wirtschaftskraft, in der wir sie gerade sehen, eine rosige Zukunft in der Bundesrepublik haben, die über den Subventionsempfang hinausgeht.
Mhm.
So. Und wenn ich in den Osten gucke, da sind sehr viele kleine, sehr viele flexible,
das stimmt,
schlagkräftige Unternehmen, die zwar mieser zahlen, Das ist auf der einen Seite, also das ist das, was mir ein bisschen mehr Zuversicht für den Osten gibt.
Die Zahlen mieser. Wir haben ja so einen netten kleinen Podcast, der Anhaltspunkte-Podcast bei Haus 1. Da geht es auch um Unternehmen in Sachsen-Anhalt, was ja, ja sehr typisches Ostbundesland ist im Sinne von strukturschwach. Und genau. Nee, aber jetzt
komischen
verglichen
Dialekt
mit den,
sprechen die alle.
Ja. Verglichen mit, weiß ich nicht, der Region Leipzig oder so ist schon Magdeburg. Ja, aber Magdeburg ist schon nochmal eine andere Nummer. So. Und ja. Trotzdem sagen viele der Unternehmer, die da sind, dass sie extra dahin gegangen sind, weil sie zum Beispiel da auch ganz andere Möglichkeiten haben. Ja. Weil sie zum Beispiel am Anfang, wenn sie noch klein sind und noch wachsen, nicht so viel bezahlen müssen für alles Mögliche, sei es jetzt
Freiraum.
Miete. Oder, und es gibt irre viel Freiräume, genau. Ja. Es ist aber auch
bürokratisch.
So, ja, und es ist super nah an Berlin gleichzeitig auch. Also es ist nicht so weit weg, es liegt relativ in der Mitte. Also es gibt viele, viele Vorteile und ja, es gibt immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die das auch sehen und nutzen und da halt dann halt was aufbauen und viele Schwierigkeiten nicht haben, die man jetzt in so einer Metropole wie München oder Köln oder was weiß ich zum Beispiel hat, weil es da einfach alles teuer ist und man sich das nicht so einfach leisten kann, mal eben ein Unternehmen zu gründen.
Ja. Ja.
Ja, das stimmt.
Darum, also ich sag, das sieht mir, weißt du, so, das ist das eine. Du hast, ich habe das Gefühl, dass, also die Industriestruktur im Osten ist lange nicht so rosig wie im Westen, aber ich glaube, dass sie ein bisschen zukunftssicherer sein könnte. Und die Ossis scheinen mit dem wenigen Geld, das sie haben, ein bisschen besser umgehen zu können als die Wessis. Das ist.
Ja.
Das ist nicht anders. Mehr als ein Gefühl bei mir, aber das fühlt sich sowas von, und ich bin jetzt nur wirklich nicht der große Ostverklärer oder sowas, ja. Ich möchte da nicht wohnen, ich will ins Allgäu oder an die Nordsee, weißt du so, also ich bin jetzt nicht irgendwie hier, ich verbräme das jetzt auch nicht irgendwie, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man irgendwo eine neue Bleibe sucht, sich vielleicht mal ein bisschen umgucken sollte, wo im Osten nicht ganz so viele Nazis sind und sich da dann niederzulassen.
Ich möchte
das Ganze gleich mal wieder zu ehren.
Ein Wort, was du gerade benutzt hast, verändern, nämlich du hast gesagt, besser mit Geld umgehen können. Ich denke, sie gehen anders mit Geld um. Und das liegt tatsächlich natürlich an dieser Geschichte, die man einfach hat. Zum Beispiel ist es für Ossis ganz, ganz, ganz schwierig und nicht vorstellbar oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen vorstellbar, so viele Kredite aufzunehmen oder am Aktienmarkt zu handeln oder dies oder das. Ja. Also es ist einfach.
Das haben sie halt alle in den 90ern gemacht und sind ganz furchtbar auf die Fresse gefallen damit. Und deren
nicht
Kinder.
Alle gemacht, wirklich nicht.
Also, warum habe ich denn keinen Gebrauchtwagen gekriegt, 91 in Westdeutschland?
Ja, gut.
Also. Es sind einfach in den 90ern so viele mit diesen komischen Lebensversicherungen überhaupt auf die Fresse gefallen im Osten. Das muss sich einfach rumgesprochen haben, dass man sich von Versicherungen im Wesentlichen verarschen lässt.
Ja. So, ne? Und Finanzberater.
Konsumkredite und
all, genau. Die sind da ja alle hingepilgert.
Genau, das ist, aber vielleicht ist es tatsächlich auch eine Verklärung oder eine Überhöhung des Ostdeutschen zum edlen Wilden oder irgendwie sowas.
Jetzt redest aber, du schon wie mein Vater.
Ja. Der edle Wilde, genau. Aber ich werde das Gefühl
Osten,
nicht los.
Sagt er immer.
Ja, na, das ist er ja auch.
Ja, naja, so ein bisschen.
Also ich glaube, du kannst im Osten eher ohne Helm Moped fahren als im Westen.
Das hat schon Juli C. gesagt.
Echt?
Ja, so in etwa. Ich möchte jetzt nicht ihr irgendwas in den Mund legen, was sie gar nicht gesagt hat. So, aber wo du gerade bei Hoffnung warst, also
Hoffnung.
Ich möchte auch mein Hoffnungsthema unterbringen. Es ist natürlich ein Corona-Hoffnungsthema, weil was diese Woche, wir können es nicht unerwähnt lassen, ja auch bekannt wurde, ist, dass die Firma BioNTech einen Impfstoff gefunden hat gegen Covid-19, der eine Wirksamkeit von 90% haben soll.
Sagen sie in der Pressemeldung, ja.
Ja, sagen sie in der Presse, genau. Also ich meine, wenn das so ist, ist ja schon mal super. Und man muss auch dazu sagen, wir haben dieses Virus noch nicht mal ein Jahr auf dem Schirm und die Entwicklung des Masern-Impfstoffs hat 9 Jahre gedauert und die des Polio-Impfstoffs 20 Jahre. Von daher, hail science, ja. Was möchte dein Vater dazu sagen?
Wenn mein Vater sagt immer, wenn uns Katzen Kuh wäre, könnten wir so ob im Tisch melken. Wenn unsere Katze eine Kuh wäre, könnten wir sie auf den Tisch melken.
Mhm.
Ja? Wenn das wirklich so gut wirkt, dann. Ja, mich genau, macht die ganze Woche schon sehr nervös.
Ich habe ja auch ganz viele kleine Abers stehen.
Mich macht die ganze Woche schon sehr nervös, wie sich diese Woche alle auf, Achtung, den Impfstoff stürzen. Ja, so, uiuiui. Also da merkt man auch, wie sehnsüchtig wir, nicht nur wir, vor allen Dingen die politisch-mediale Öffentlichkeit darauf wartet, so eine alles ist wieder wie früher Tablette zu kriegen. Weißt du, hier, nimm das, alles wird wieder gut. Und genau dieser Überschwang macht mir Sorgen, weil das ist im Moment, sieht mir das aus wie zu schön, um wahr zu sein. Und ich habe eine Verschwörungstheorie dabei, aber erzähl ruhig du erst.
Ja, genau, erst nur meine kleinen Abers. Es sind viele kleine Abers, weil, nochmal zurück zum Kader erklärt Statistik, ne? Dieses ganze Ding ist auf der Basis von insgesamt 94 Menschen getroffen worden, also diese Resultate auf der Basis von 94 Menschen, die überhaupt symptomatisch erkrankt sind. Das heißt, das ist eine sehr kleine Datenbasis, so für normale wissenschaftliche Forschung reicht es nicht aus. Das heißt, wir brauchen mehr Daten. Wir wissen noch nicht sonderlich viel wirklich über dieses über diesen Impfstoff. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie funktioniert er bei wirklich schweren Fällen, was ist eigentlich mit alten Leuten. Ne? Also wer fleißig Coronavirus-Update hört, weiß ja, dass alte Leute auch ein altes Immunsystem haben, dass das auch gerade bei diesem Virus eine wichtige Rolle spielt. Sind geimpfte Leute eigentlich ansteckend oder nicht? Und wie lange hält jetzt dieser Schutz dann überhaupt? Also das wissen wir alles gerade eigentlich noch nicht.
Aber immerhin wissen wir eins, keine schweren Nebenwirkungen, zumindest ja, in den wenigen Probanden, die wir gesehen haben. Daraus lässt sich dann auch wieder ableiten, dass selbst wenn die Immunisierung nur 3 Monate hält, ja, kriege ich halt alle 3 Monate eine Spritze, solange es mich nicht umbringt.
Es waren nicht nur 94 Probanden, das muss man auch nochmal sagen. Also es gab insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube mehrere tausend Freiwillige. Das heißt, dieses Nebenwirkungsding, das ist auf jeden Fall ziemlich gesichert. Aber wie dieser Impfstoff tatsächlich bei Leuten jetzt wirkt, die Symptome haben, das waren halt nur 94. Das ist die kleine Datenbasis. Mhm. Also da wissen wir einfach noch viel zu wenig. Dennoch, also ich glaube schon, dass man auch ruhig ein bisschen Hoffnung haben darf, weil 90% ist eine große Zahl, sodass man davon ausgehen kann, dass irgendeine Wirkung, auch wenn sie vielleicht nicht so ist wie jetzt bei einem jungen, fitten Erkrankten, irgendeine Wirkung wird dieses Zeug wahrscheinlich auch bei alten Leuten haben. Also sie vielleicht davor schützen, auf der Intensiv zu landen oder
genau
zu
das
sterben.
Wissen sie ja nicht. Ne?
Ja.
Also genau das Krankheitsverlauf ist das unklare Ding. Und das ist ja das, wo ich persönlich so Hoffnung reinlege in den Impfstoff. Also ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ich früher oder später, also dass ich langfristig einer Infektion entgehen kann. Mhm. Ich hoffe für mich persönlich, ich hoffe für mich halt, dass ein Impfstoff vorhanden ist, der dafür sorgt, dass ich nicht dran verrecken muss.
Ja, genau.
Das ist, und genau das kam nicht die Woche, aber ja.
Naja, also das was halt ich gelesen habe, sind die Leute, die sich damit so ein bisschen hervorwagen, also die sagen aber, ne, die ich gerade aufgezählt habe, die ganzen Abers, und trotzdem 90% ist so eine große Zahl, dass man eben Hoffnung haben kann, dass es auch alten Leuten helfen wird. So.
Na, also selbst die größeren Skeptiker, die ich so kenne, also Kai Kupferschmidt zum Beispiel von Science, der hat auch gesagt, naja, viele Fragezeichen, aber ich habe heute ein wenig mehr Hoffnung, als ich gestern hatte. Mhm. Immerhin.
Ja. Mhm. Naja, und wir haben jetzt eine Impfstrategie, das ist doch auch gut. Also jetzt musst du eigentlich nur noch dafür sorgen, dass du als Risikogruppe einsortiert wirst und schon hast du deinen Impfstoff hoffentlich bald.
Wer sortiert denn das?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das stand nicht in der Impfstrategie. Übrigens, tatsächlich habe ich geguckt, ob ich das Papier finde mit der Impfstrategie. Also es gab ein Papier von, wer war alles dabei? Ethikrat, STIKO, RKI, Leopoldina.
Kultusministerkonferenz.
Holger Klein, hör auf.
Weil da die schlauesten Leute sitzen, die sind für unsere Bildung zuständig.
Und ich habe dieses Papier, ich gucke noch mal, aber ich habe es jetzt erstmal nicht finden können, weil die ganzen Medien, die darüber berichtet haben, haben es mal wieder nicht verlinkt.
Natürlich nicht. Das ist bei Profis, ist das Profi-Journalismus, geht so.
Jedenfalls sagen die ja, dass die Risikogruppen zuerst geimpft werden sollen, was ich auch eine interessante Entscheidung finde. Ich hätte gedacht, na, sie machen zuerst das medizinische Personal oder so.
Genau. Bist du denn nicht automatisch Risikogruppe, weil du medizinisches Personal bist?
Nee. Risikogruppe sind tatsächlich die, die einen schweren Krankheitsverlauf haben werden, höchstwahrscheinlich, nach allem, was wir bisher wissen. Und die sollen nämlich zuerst geimpft werden, damit sie nicht das medizinische Personal überlasten. Also so ist die Logik. Und natürlich, wenn du jetzt medizinisches Personal bist und irgendwie stärker gefährdet, dann kriegst du es auch. Das ist klar. Aber zuerst die und dann das medizinische Personal.
Und das hat ja noch einen Vorteil, zuerst die Risikogruppe zu impfen. Du hast im Grunde nochmal eine implizite Studie dadurch. Mhm. Du siehst halt, wie schlägt das bei der Risikogruppe eigentlich an. Also die, die sowieso schon geschwächt sind, knockt das die aus oder hilft es denen? Ich weiß, es ist zynisch, aber genauso, ne?
Es wird sie schon nicht ausnocken.
Na, weißt du's?
Ja, nee, wissen
sie haben halt nicht, das Sample ist nicht groß genug. Ja. Aber wenn du sagst, wir impfen zuerst die Risikogruppen durch, dann erhöhst du, dann machst du einen riesen Sample da draus. Mhm. Dann sagst du, okay, wir haben jetzt Leute, wir wissen, 90% werden sich nicht infizieren. Ja? Und dann guckst du dir nur noch die 10%, an die sich infiziert haben, falls sie Symptome kriegen, und kannst dann daraus ableiten, wie gefährlich ist das denn eigentlich für Leute, deren Immunsystem eben auf diese Impfung auf irgendeine besondere Weise reagiert. Das ist ja eigentlich ganz clever. Mhm. Hey. So, freudiger Überschwang Impfstoff, ne? Mhm. Jetzt kommt meine Verschwörungstheorie. Mhm. Mit der Ankündigung des Impfstoffs und dem Kurssprung von Pfizer hat der Chef von Pfizer und seine Stellvertreterin für 5 Millionen Euro Aktien verkauft. Wann verkauft man eigentlich Aktien? Wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen in Zukunft nicht mehr so viel Geld verdient, dass es sich lohnt, die Aktien zu halten.
Oh.
Wollte ich nur mal gesagt haben. So, was haben wir denn noch? Europäische Union ist ja auch so ein Thema. Am Dienstag hat das Europaparlament und die EU-Staaten sich auf einen Haushalt geeinigt. Ja? 1074 Milliarden Euro für die nächsten 6 Jahre, 21 bis 27. Mehrjähriger Finanzrahmen heißt das, der EU-Haushalt.
Also sind dann schon Billionen.
1,074 Billionen Euro über diese 6 Jahre. Ne? Das ist halt nicht mehr so viel, das sind dann gerade mal noch so 200 im Jahr. Gleichzeitig hängen an diesem Haushalt ja die Corona-Hilfen, 750 Milliarden Euro in Bonds, die dann an die Staaten ausgezahlt werden, zulasten der EU. Ne? Hatten wir ja auch schon mal das Thema Euro-Bonds. Darauf haben sie sich am Dienstag geeinigt. Das Europaparlament hat ja damals gesagt, nee, Moment mal, wir machen das nicht mit, was die Staaten da gemacht haben. Wir wollen mehr Kohle sehen. Und jetzt gibt's auch mehr Kohle, nicht viel. 16 Milliarden Euro hat das Europaparlament da rein verhandelt. Im Wesentlichen für solche Sachen wie Bildung und Wissenschaft und sowas. Ganz witzig ist, dass die Kohle, die das kostet, also diese 16 Milliarden, im Wesentlichen aus Wettbewerbsstrafen bezahlt werden sollen. Ja, die Mitgliedstaaten, die Wettbewerbsstrafen bezahlt haben, die Kohle ist dann vorher an die anderen Staaten so ausgeschüttet und kam in den Topf, jeder kriegt einen Anteil. Jetzt sagen sie, nee, dann geht das jetzt in den EU-Haushalt und wird da umverteilt über die Wissenschaften. Wo ich mich dann auch gefragt habe, warum passiert das nicht schon längst? Warum? Also weißt du, so eins von den 27 Ländern zahlt, sagen wir mal, 27 Millionen Strafe und kriegt 1 Million zurück. Hallo? What is wrong with you? Naja, dann, also das war Dienstag, dann kam gestern die Meldung, dass Ungarn diesem Haushalt nicht zustimmen will, weil nämlich an diesen Haushalt der neue Sanktionsmechanismus gekoppelt ist. Wir erinnern uns, Rechtsstaatlichkeitsverstöße werden durch Mittelkürzung geahndet. Zum Beispiel, fand ich ganz schön, wo war das? Ich glaube, Tagesschau schrieb dann, konkret soll dies zum Beispiel dann der Fall sein, wenn im Empfängerstaat für mögliche Prüfungen der Mittelvergabe zuständige Gerichte nicht vollständig unabhängig agieren können. Was ja in Ungarn und in Polen der Fall ist. Und damit kommen wir zu Polen. Die haben dann heute gesagt, dass sie auch sie diesem EU-Haushalt nicht zustimmen werden.
Tja.
Weil, ja.
Ja.
So,
das würde mich ehrlich gesagt auch mal die Argumentation total interessieren, weil sowohl in Ungarn als auch in Polen ist ja nun nicht so, dass die nicht die Corona-Hilfen brauchen könnten. Also die haben ja da auch durchaus die Kacke am Dampfen, genau wie bei uns natürlich.
Ja, ja, aber in dem Moment, wo die befinden sich natürlich auch in einem Dilemma, ne? Also gerade Polen ist größter Nettoempfänger der Europäischen Union. Wenn Polen sagt, okay, wir stimmen diesem Rechtsstaatsmechanismus zu, damit wir aus dem Corona-Fonds Kohle kriegen, dann kriegen die zwar kurzfristig Geld, das dann aber auch sehr stark verwendungsgebunden ist. Mhm. Langfristig hebeln sie sich aber die Chance aus, ihre Macht dadurch zu erhalten, dass sie EU-Gelder in die Kanäle umleiten, die für den Machterhalt zuständig sind. Da gibt es insbesondere in Ungarn, lässt sich das sehr gut nachweisen. In Polen ist auch nochmal was anderes. In Polen hast du nochmal eine andere Form von Nationalismus, der insbesondere in der polnischen Geschichte, mehrfache Teilung und so weiter, begründet ist und natürlich im Katholizismus, insbesondere auf dem Land begründet liegt. Also in Polen gewinnst du Wahlen nochmal anders, als du sie in Ungarn gewinnst. Aber es geht auch um Geld. Da passt ganz gut ein Hörtipp, den ich noch mitgebracht habe, allerdings ohne Audio. Das ist ein kleines Feature, knappe halbe Stunde aus SWR 2 Wissen von dieser Woche und heißt, wie Ungarns Oligarchen die EU ausnehmen. Mhm. Und das läuft im Wesentlichen tatsächlich über die Umverteilung von EU-Geldern. Entweder direkt an Kumpels oder Verwandte von Orbán in dem Fall. Oder über den Umweg, dass nur dann Geld in einer strukturschwachen Region ankommt, also EU-Geld in so einer Region ankommt, wenn A, sichergestellt ist, dass Orbáns Partei gewinnt und B, sichergestellt ist, dass diese Partei danach bestimmen darf, welche Firmen die Aufträge für die Strukturinvestitionen bekommen. So. Und das ist dann so ein mehrstufiges Ding. Ist, ne? Dann ist erstmal, ja, also ne, jeder, der da wohnt, eigentlich. Das ist clever. Ja. Jeder, der da wohnt, kann sagen, oh, wie geil, ja, hier passiert endlich was. Mhm. Und das hat Fidesz gemacht, dass hier was passiert. Mhm. Und die Firmen, die dann da bauen, stellen auch wieder Leute ein und können ihren Leuten sagen, das ist, hat Fidesz gemacht, dass du jetzt einen Job hast. Das ist schon ganz clever. Und in Polen funktioniert es ähnlich. So, und wenn die jetzt hingehen und diesem Rechtsstaatsmechanismus zustimmen, hebeln die sich langfristig ihre Machtbasis aus. Das ist das größte Problem. Mhm. Ja. Und Orbán geht es ja nicht darum, irgendwie, der hat ja keine höheren Ziele. Orbán ist ein kleiner Taschenfaschist, der irgendwie jetzt ein bisschen Morgenluft wittert und für sich und seine Familie die Taschen vollstopfen will, damit er dann irgendwann sich ab. Ja, genau, sowas. Da ist jetzt keine große Ideologie dahinter, der sagt, ich saug jetzt die ganze EU-Kohle auf und mache Ungarn damit zum Hegemon über Europa, weil ist ja Quatsch, passiert ja nicht. Das ist halt einfach, das sind halt Kleinkriminelle letztendlich. Und wenn die halt sagen, ja okay, ihr dürft uns für unsere Kleinkriminalität bestrafen, dann wandern die als Erste in den Knast. Um jetzt bei dieser kleinkriminellen Metapher zu bleiben. Jetzt ist natürlich das Problem, dass Polen und Ungarn haben das abgelehnt. Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slowakei werden sich darüber freuen, weil die stehen zumindest unter verschärfter Beobachtung, was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Und jetzt kann es sogar sein, dass sie einen neuen EU-Gipfel machen müssen, um das Ding neu auszuhandeln. Sie werden es aber nicht neu ausgehandelt kriegen, weil das Parlament diesen Rechtsstaatsmechanismus haben will.
Zu Recht.
Ja, das heißt, im Moment gibt es zwei Blockaden des EU-Haushaltes. Das eine ist die Blockade durch Polen und Ungarn, also durch die Nutznießer der bestehenden Verhältnisse. Das andere ist die Blockade durch das EU-Parlament für den Fall, dass Polen und Ungarn sich durchsetzen können. Und das ist, ich glaube, man nennt es PAT. Und
dann?
Da würde ich jetzt gerne mal sehen, wie sie da rauskommen.
Es ist schon krass, also ich meine, weil ich einerseits, wenn ich jetzt Ungarn wäre oder Polen, ich versuche mich jetzt mal total empathisch da so hineinzuversetzen in Orbán ja. und in Kaczynski und überlege mir, ja, wie würde ich mich fühlen, wenn jetzt so Corona-Hilfen daran gekoppelt werden sozusagen. Es ist ja miteinander gekoppelt.
Es ist miteinander gekoppelt.
Dass ich jetzt mache, endlich mich so verhalte, wie die EU will, dass ich mich verhalte. Also zwei völlig... Eigentlich es zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, werden so miteinander gekoppelt, dass ich quasi erpresst werden kann darüber.
Nee, andersrum. du zäumst gerade das Pferd von der falschen Seite auf. Die EU, also die Staaten haben gesagt, diese Corona-Hilfen gibt es nur, wenn wir sie an den Haushalt koppeln.
Nee, ja klar, so. Schon klar.
Man kann, ne, also, aber das haben die, glaube ich, nicht gesagt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die das nicht wegen Ungarn und Polen gesagt.
Bist du sicher? Weil, also wäre ich Politikerin, ich würde es so machen.
Stimmt.
Ganz ehrlich.
Und, ja, stimmt.
Und von daher verstehe ich das schon, dass sie dann sagen, nee, also das muss getrennt verhandelt werden. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ich finde tatsächlich, das ist ein valider Punkt. Die Frage ist halt nur, es ist auch ein valider Punkt, dass die EU bitte möchte, dass Rechtsstaatlichkeit in ihren Mitgliedstaaten herrscht und dass diejenigen, die sich der Rechtsstaatlichkeit entziehen und kleine Autokratie, kleine, richtige Autokratien aufbauen, die Presse kaputt machen, die Gerichte kaputt machen, die Wissenschaft kaputt machen, dass die irgendwie sanktioniert werden, dass die wenigstens kein Geld mehr bekommen. Das ist ein sehr legitimes Anliegen der gesamten EU. Und ich frage mich halt, wie man es denn anders machen möchte. Das ist halt das Dilemma.
Was ich nicht weiß, jetzt frage ich mich gerade, da habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt, hätte man das überhaupt trennen können? Also kann man den Haushalt von diesen Corona-Hilfen tatsächlich trennen? Vor allen Dingen kann man ihn abstimmungstechnisch trennen?
Nicht. Du kannst natürlich nicht den Haushalt von den Corona-Hilfen trennen, aber wahrscheinlich musst du noch mal gesondert darüber sprechen, wie du mit den Verletzungen umgehst. Also ist das wirklich eine Haushaltsangelegenheit oder ist es nicht vielmehr eine politische Angelegenheit, die man politisch klären muss und nicht übers Geld?
Na Moment, du hast ja, also das Schöne am Haushalt ist ja, dass du da, also für die Sanktionen, die dann aus diesem Haushalt folgen, also für Rechtsstaatssanktionen, brauchst du keine Einstimmigkeit, sondern da brauchst du eine qualifizierte Mehrheit.
Mhm. Ja, deswegen haben sie es ja darüber versucht. Klar.
Genau. Und du kannst es ja, du kannst ja keine anderen Sanktionen machen.
Ja.
Nein, aber wie willst du anders sanktionieren als über Kohle?
Du brauchst halt erstmal ein Gesetz, das dir erlaubt, über diese Kohle, also über Kohle so zu sanktionieren. Und dann muss auch keiner dem Haushalt, also dann ist der Haushalt, naja, stimmt, die müssen dem Haushalt trotzdem zustimmen. Aber nee, eigentlich bräuchten sie erst ein Gesetz.
Ich meine,
oder wie auch immer das auf EU-Ebene heißt, man ist wahrscheinlich nicht Gesetz, sondern Verordnung.
Was man natürlich machen könnte, ist, dass sich in der EU sozusagen eine Koalition der Willigen findet, die im Grunde Eurobonds macht, aber eben nicht als EU-27, sondern dann nur noch als EU-22 Eurobonds macht und sagt, ja klar kannst du mitmachen, Orban, aber tut uns leid, du kriegst von der Kohle hier nichts, sieh mal zu, wie du klarkommst.
Sowas.
Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.
Aber ich glaube nicht, dass
dann
es
hast
geht.
Du aber auch wieder, vermutlich hast du dann wieder ein Haftungsproblem, weil du müsstest dann also innerhalb dieser EU-22, die diese Corona-Bonds oder Euro-Bonds aufnehmen wollen würden, müsstest du eine staatsvertragliche Regelung finden,
es hat
wie
halt
dann hinterher auch die Lasten
verteilt
werden.
Es hat halt nichts mehr mit der EU zu tun, um genau
das
zu sein.
Das ist richtig, aber Polen und Ungarn haben auch nichts mehr mit der EU zu tun.
Doch, leider schon.
Ja, es ist deren Geldautomat.
Papas Kreditkarte.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir profitieren natürlich auch einmal davon, dass Orban die Balkanroute dicht gemacht hat, zumindest im Wesentlichen dicht gemacht hat. Das kommt ja uns allen hier zugute, gerade im Westen der Europäischen Union. Und es kommt sicherlich auch der Europäischen Union zugute, dass Polen die Landgrenze zu Belarus hat und nicht wir. Da kann man dann auch mal ein bisschen dankbar sein.
Und zur Ukraine ja auch noch, ne?
Ja, das ist umso besser. Insofern, das macht es halt doppelt schwer, ne? Weil Orban natürlich dann auch immer sagen kann, ja, was wollt ihr eigentlich? Ja, die paar Milliarden, die ihr hier reinzahlt, dafür halte ich euch nicht nur die ganzen Migranten vom Hals, sondern auch eure Nazi-Parteien aus dem Parlament raus. Oder zumindest von der Macht fern. Ja. Weil würde Orban da die Schotten aufmachen, also er muss einfach nur die Türen aufmachen, er muss einfach nur einen Zaun abbauen und Migranten weiter so mies behandeln, wie Ungarn Migranten behandelt, dann wollen die alle weiter nach Westen und dann hast du hier nämlich das gleiche Nazi-Problem, was wir hier 2015 schon mal hatten, was jetzt dazu geführt hat, dass in allen Parlamenten eine Nazi-Partei sitzt und die würde dadurch garantiert wieder stark, weil was anderes als Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit, Flüchtlings, wie nennt man das, können die
Rassismus.
Ja, naja,
dann nennt es Rassismus.
Ich weiß gar nicht mal, ob es Rassismus wäre. Ich glaube, wenn auf einmal Dänemark sich entscheiden würde, in die Bundesrepublik einzuwandern, würden die genauso stänkern. Das ist eine Sündenbockspolitik, die die da machen. Also es geht einfach nur um Sündenböcke und da sind es nun mal gerade halt Migranten. Juden darf man nicht mehr in Deutschland, ansonsten würden die sich auch die Juden vornehmen, da bin ich mir sehr sicher. Naja.
Wir sind sehr abgeschweift.
Genau. Wie kommen wir denn da jetzt wieder hin zurück? Ich habe nicht die leiste Ahnung. Doch! Brexit! Brexit?
Passt ja gut zum EU-Thema.
Ne?
Ja.
Am Dienstag hat das Oberhaus gegen das Binnenmarktgesetz gestimmt. Wir erinnern uns, das war das Ding, irgendwer einer aus diesem komischen Freak-Kabinett von Johnson hat ja gesagt, ja, wir brechen internationales Recht, aber nur sehr selektiv.
Ach, na dann.
Das war schön, ja, ich breche Ihnen alle Knochen, aber nur sehr selektiv. Das Oberhaus hat jetzt ein paar Passagen gestrichen aus diesem Gesetz, vor allen Dingen die rechtsbrecherischen. Damit geht das Ding zurück an die Regierung, die muss es dann neu ins Unterhaus einbringen und hat auch schon gesagt, dass sie genau diese Passagen wieder reinschreiben will. Was mich so ein bisschen erinnert hat, ich glaube Heide Simonis hieß sie, ne? Diese SPD-Ministerpräsidentin, die so lange hat abstimmen lassen, bis ihr das Ergebnis gepasst hat, aber dann dummerweise einmal zu viel und dann ist sie in Schimpf und Schande gegangen, musste dann bei irgendeiner Tanzsendung mitmachen im Privatfernsehen.
Ja, so ist das nämlich, wenn man eine Wahl verliert, muss man tanzen gehen.
Genau, muss man tanzen gehen, bei RTL oder so. Mittwoch, Donnerstag war dann Remi Demi in der Downing Street. Oh schön, Remi Demi Downing Street.
Aber es ist ja wirklich immer Remi Demi da, wie die sich da immer anbrüllen. Das ist ziemlich lustig.
Der Kommunikationschef ist zurückgetreten, wie hieß er? Kane, glaube ich. Und zwar zum Ende des Jahres ist Johnsons Kommunikationschef zurückgetreten, obwohl Anfang der Woche es noch hieß, der wird der neue Stabschef. Mhm. Dann gibt es doch noch irgendwie, vielleicht ist es mittlerweile, wir nehmen auf, am Freitag, dem 13. ist es 15.06 Uhr, vielleicht ist inzwischen was passiert, was ich nicht mitgekriegt habe. Es gerüchtelt im Moment in den britischen Medien, dass Dominic Cummings, also der Johnson-Berater, den wir ja alle kennen, weil er im Lockdown mehrere hundert Kilometer mit dem Auto gefahren ist, um zu überprüfen, ob er noch richtig gucken kann. Ein Hardliner, also ein Brexit-Hardliner, genauso wie Kane ein Brexit-Hardliner war. Der Cummings, der soll angeblich auch zum Ende des Jahres seinen Hut nehmen. Hm. Und das finde ich zumindest bemerkenswert.
Wer bleibt denn dann noch übrig von den Brexit-Hardlinern?
Naja, da setzt sich, genau das ist die Frage. Wenn ich das nämlich abgleiche mit den Dingen, die Katja Adler in der Bonusfolge von dieser Woche erzählt hat, sieht das für mich ein bisschen danach aus, als hätte Johnson gesagt, so, wir machen jetzt einen Brexit-Kompromiss, ja, weil irgendwas müssen wir machen. Wir können nicht No-Deal-Brexit und Corona-Pandemie machen. Das ist zu viel, das werden wir nicht überleben, das werde ich nicht überleben, politisch. Also werden wir jetzt einen Brexit-Kompromiss machen, scheiß auf den Fisch. Oder irgendwie sowas. Scheiß auf den Fisch oder scheiß auf die ungleichen Wettbewerbsbedingungen, die wir gerne hätten, um Europa runterzudampen. Und dann haben die beiden Hardliner gesagt, ja, kannst du machen, aber das machst du ohne uns. Und damit es nicht so aussieht, als wäre es genauso gelaufen, haben die beiden ihren Rücktritt für Ende des Jahres angekündigt. Und Cummings sagt ja auch noch so blumig dazu, ja, ich hatte das ja sowieso schon vor, ich habe ja immer vorgehabt, mich hier überflüssig zu machen. Ich weiß, es ist viel von einer Arbeitshypothese, aber ich finde, das
klingt erstmal plausibel.
Oder sie sind halt einfach nur eine Bande von Bekloppten, die überhaupt gar nichts mehr auf die Reihe kriegen und selber nicht wissen, was sie tun.
Halte ich für genauso plausibel. Schauen wir mal in die Demokratie oder die Lage der Demokratie in anderen Ländern, und zwar in Asien. Eine Nachricht dieser Woche war, dass in Hongkong 4 Oppositionelle aus dem Parlament in Hongkong ausgeschlossen wurden. Also die Lage der Demokratie in Hongkong ist nachweislich schlecht, wird immer schlechter und nicht besser. Also beziehungsweise man könnte eigentlich sagen, die ist am Ende angekommen mittlerweile, weil also was die Pekinger Regierung dort durchsetzt und ist ja einfach, ich glaube, sie hat einfach Tatsachen geschaffen. Da kannst du jetzt nicht mehr hinter zurück. Also 2020 war für Hongkong auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Aber wo auch gewählt wurde, ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast, war in Myanmar.
Nee. Ach doch, warte mal, Aung San Suu Kyi, ne?
Genau, in Myanmar waren Parlamentswahlen und Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die NLD, sind als Sieger dieser Wahl hervorgegangen. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich ganz interessant, da mal wieder hinzuschauen, schaut ja gerade keiner irgendwie hin. Und wessen Aufgabe in dieser Sendung ist es, über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und mal zu gucken, was eigentlich zum Beispiel auch mit den Muslimen in Myanmar los ist? Auftritt Sham Jaff. Und warum das wichtig ist, dass wir da hinschauen in den Präsidentschaftswahlen, das erklärt sie am besten selbst.
Ungefähr zur selben Zeit, wie die Amis zu den Wahlen gingen, da gingen auch ungefähr 37 Millionen Menschen in Myanmar, also tausende Kilometer weiter weg, zu den Wahlen. Dort wurde nämlich mitunter das neue Parlament und damit die politische Führung des Landes nochmal neu gewählt. Wieso das wichtig ist, dass wir über Myanmar sprechen? Naja, weil wir auch sehr, sehr oft über die Rohingya-Geflüchteten sprechen, weil wir auch über sie sprechen müssen. Denn die haben teilweise in Camps in benachbarten Ländern in Bangladesch oder auch zu Hause, in Anführungsstrichen, teilweise beziehungsweise eigentlich gar keine Rechte. Sie dürfen sie auch nicht haben. Das ist eben der Konflikt, der schon so ungefähr seit 2017 die ganze Welt stark beschäftigt. Wie geht es den Rohingya-Muslimen und was können wir tun, dass es ihnen einigermaßen gut geht? Denn dass es ihnen nicht gut geht, das liegt in der Verantwortung der militärischen Führung von Myanmar. Seit 2017 schon gibt es eine regelrechte militärische Kampagne gegen sie. Kurz zu dem Volk, die Rohingya, die mehrheitlich im Norden des Landes leben, die werden in Myanmar nicht als ethnische Gruppe anerkannt, was sie aber sind, und haben deshalb große, große Schwierigkeiten bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft. Das heißt auch bei der Beantragung um, grundlegende Rechte. Sie und, wohlgemerkt, 20 weitere ethnische Gemeinschaften in Myanmar, die kämpfen für mehr Autonomie und Selbstbestimmung. Und das schon seit vielen Jahren. Und mit Kämpfen meine ich auch Kämpfen. Die Kämpfe zwischen ihnen und der Armee in Myanmar, die gibt es nicht erst seit gestern, sondern schon seit mehreren Jahren. Manche von diesen Gruppen kämpfen bereits schon seit der Unabhängigkeit des Landes, 1948. Und diese Kämpfe werden immer und immer intensiver. Die Folge, 450.000 Menschen mussten ihr Zuhause in diesem Land verlassen, also sind Binnenvertriebene in Lagern im eigenen Land, und 750.000, also noch eine viel, viel, viel größere Zahl an Menschen, sind eben in Nachbarländer geflüchtet, darunter halt eben auch Bangladesch. Die UN sagt sogar zu dem Angriff gegen die Rohingya-Muslime 2017, das sind die UN sagt dazu, das war ethnische Säuberung. Die Kämpfe wurden also so intensiv, dass ein Jahr später eine Mission des UN-Menschenrechtsrates, darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier bei diesem Podcast, die kam dann eben zu dem Schluss, ich glaube, hier wurde ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Und zwar hauptsächlich durch das myanmarische Militär, welches natürlich die Vorwürfe bis heute zurückweist. Auch dann sogar zurückweist, als Gambia ausgerechnet dieses relativ kleine afrikanische Land im November 2019 eine Klage bei der UN einreicht, die besagte, wir werfen Myanmar die Verletzung der UN-Völkermordskonvention vor. Sogenannte Fact-Finding Missions, also dass Menschen überhaupt dahin reisen gehen können und sich die Lage vor Ort anschauen, die werden auch nicht erlaubt seitens der Regierung. Die sagt, ja, hier gibt's eh nichts zu sehen und wir kümmern uns selbst um unsere eigenen Angelegenheiten. So ungefähr indirekt haben sie es gesagt. Und seitdem sind sozusagen all eyes on Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, wie wir sie vielleicht alle irgendwie kennen, auf so Buchcovern über diese ehemalige Friedensnobelpreisträgerin. Sie ist auch die Staatsrätin und Außenministerin von Myanmar. Und bei all der internationalen Kritik ist die Unterstützung im Land für sie und für die Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD genannt, weiterhin unglaublich groß. So groß, dass sie und ihre Partei wieder eine Mehrheit im zukünftigen Parlament in Myanmar haben werden. So lauten jetzt die neuesten Hochrechnungen der Wahlergebnisse. Es ist noch nicht ganz ausgezählt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass eben Suu Kyi und ihre NLD-Partei die GewinnerInnen sind. Und außerdem gibt es, wie in den USA gerade auch, Vorwürfe seitens der Opposition, die Wahl sei nicht fair verlaufen. Ja, unfair war sie natürlich. Sie war unfair, denn ungefähr 1 Million Menschen, sogar mehr als 1 Million Menschen, vor allem viele ethnische Minderheiten, durften nicht wählen gehen bei dieser Wahl. Manche, weil sie keinen Pass haben dürfen. Ja, andere, weil die Regierung meinte, in eurem Bundesstaat, da wird gerade zu viel gekämpft und ihr geht lieber mal nicht wählen. Aber die Vorwürfe seitens der Opposition sind nicht deswegen. Sie sagt, eure Wahlkampagnen, liebe Regierungspartei, die hat viele Regeln gebrochen, aber Beweise haben sie dafür nicht. Noch nicht vielleicht, man weiß es nicht. Aber wer ganz sicher gewonnen hat, ist das Militär im Land. Denn die bekommt so oder so immer und automatisch einen Viertel aller Parlamentssitze. Das basiert auf einem Gesetz, das seit 2008 existiert, aus einer Zeit, als das Militär regiert hat. Was ich aber in diesem Zusammenhang vielleicht trotzdem betonen möchte, ist, dass das ist jetzt das zweite Mal, dass das Land demokratisch wählt. Mit dem Militär im Rücken zwar, ja, dass das Land jahrzehntelang bis 2010 regiert hatte, aber es gibt sie trotzdem, die Wahlen. Und mehr als 90 Parteien, die angetreten sind.
Also Demokratie, die schwierig ist, weil wenn so viel Prozente der Parlamentssitze ans Militär gehen, aber eben doch besser als vielleicht noch vor 10 Jahren.
Da passt doch perfekt mein letztes Thema dran, beziehungsweise der Anlass meines letzten, naja, die Bundeswehr wird 65 Jahre alt.
Mensch,
ne? Tolle Sache, Bundeswehr. Oh, das klang jetzt ironisch oder wie auch immer. Ich meine das tatsächlich so. Ich bin froh, dass wir die Bundeswehr haben. Das ist die Instanz oder Institution oder Entität, zu der ich das ambivalenteste Verhältnis meines Lebens habe. Ich rate dringend davon ab, eine Karriere im Militär anzustreben. Also werdet keine SoldatInnen, auf gar keinen Fall. Das ist die größtmögliche Eselei, die ihr mit eurem Leben machen könnt, SoldatInnen zu werden. Falls ihr es trotzdem macht, werde ich jederzeit aufstehen, um euch einen Platz frei zu machen, wenn irgendwo alle Plätze besetzt sind, weil ich nämlich fest davon überzeugt bin, dass wir eine Armee brauchen. Das ja. Vorab. Jedenfalls, ne, wollte ich nur noch mal wieder gesagt haben, weil ich damit auch sehr gern gerade die Ultrapazifisten irgendwie auf die Palme bringen kann. Ich troll ja auch manchmal ganz gerne.
Nein.
Das eigentliche Thema, was ich da aber finde, ist, ja, Bundeswehr wird 65, man kann viel über die Bundeswehr reden, dass sie zum Beispiel sehr, sehr viel Geld kostet, über 40 Milliarden Euro jedes Jahr und trotzdem praktisch nicht schlagkräftig ist, jedenfalls nicht für 40 Milliarden Euro schlagkräftig. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich glaube, ich muss mal eine eigene Sendung über die Bundeswehr machen und warum die trotz so unfassbar viel Geld so eine unfassbar schwache Armee ist. Das ist Wahnsinn. Aber gut, das eigentlich schöne Thema hier ist die Wiederbewaffnung. Warum haben wir überhaupt eine Bundeswehr? Wir haben, ja, oder unsere Vorfahren, weil muss man ja dazu sagen, weil ansonsten flippt ja wieder Karl-Heinz aus, weil er hat damit ja nichts zu tun. Also die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern von Karl-Heinz, vielleicht auch noch eine Generation weiter, haben Europa zweimal in Schutt und Asche gelegt, sind verantwortlich, wenn nicht allein verantwortlich, aber zumindest ursächlich mitverantwortlich für wahrscheinlich 100 Millionen Tote auf diesem Kontinent, die aus diesen Kriegen hervorgegangen sind und den Folgen aus diesen Kriegen. Ich glaube, es waren weniger, ne? Wie viele Tote im Zweiten Weltkrieg? 50 Millionen oder waren es alleine 50 Millionen Russen? Es ist egal, es ist unfassbar viel. Mhm. So, jetzt hätte man ja eigentlich erwartet, dass der zivilisierte Teil der Welt sagt, nee, Deutschland, eins kriegst du nicht mehr, ja, was anderes als Kleinwaffen. Ja, klar, die Flinte, eine Flinte kannst du haben, eine Pistole kannst du haben für einen Schützenverein oder meinetwegen auch um ein Stück Fleisch ballern zu gehen oder so, aber mehr nicht. Und trotzdem haben wir eine Wiederbewaffnung bekommen vor 65 Jahren und die feiern wir halt heute. Natürlich ist diese Wiederbewaffnung angeschoben worden von meinem alten Freund, dem ehrenwerten Konrad Adenauer. Ja. Und da tue ich jetzt einfach mal einen Link zur Bundeszentrale für politische Bildung in die Shownotes. Da geht es um die Wiederbewaffnung. Es ist kein allzu langer Artikel, aber in diesem Artikel sind extrem viele Stichworte drin, die man ihrerseits wieder bei Google reinhauen kann, um ein bisschen was zu lernen über die Verhältnisse, in denen das stattgefunden hat. So späte, also frühe Bundesrepublik, 10, 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fing das so an, dass das laut über die Wiederbewaffnung auch geredet wurde und lobbyiert wurde und sowas. Jede Menge Skandälchen sind damit natürlich mal wieder verbunden, bis dann irgendwann die Union nicht mehr Alleinherrscherin war. Jetzt kommen die erst. Die FDP war in der Koalition. Ja, die FDP war in der Koalition. Die FDP ist ein Steigbügelhalter für einen Alleinherrscher, auch damals schon gewesen, auch wenn sie mehr Prozente hatten und wenn damals ein paar mehr Liberale in der FDP waren als heute. Also mehr als 3. Jedenfalls eine sehr, sehr gute Gelegenheit, finde ich, ist das jetzt, diese 65 Jahre Bundeswehr, einfach nur eine sehr gute Gelegenheit, mal wieder darauf hinzuweisen, wie abgefuckt die Verhältnisse in der frühen Bundesrepublik West auch ohne Altnazis schon gewesen sind, obwohl Adenauer die ganzen Altnazis ja im Wesentlichen hat einfach gewähren lassen oder sogar protegiert hat. Man denke da zum Beispiel an den Scharlatan Ludwig Erhard. Und da finde ich dann halt das in der, ich reite da auch so drauf rum so gerne auf dieser Adenauerzeit, weil ich finde, dass in der Adenauerzeit der Maßstab gelegt worden ist, den man an CDU und CSU übrigens auch, ja, man denke nur an Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und den Reichtum dieser Familie.
Oder an die Scheuer. ist ein würdiger Nachfolger.
Das ist halt das Problem. Also man muss da, ich glaube, man muss wirklich den Maßstab der Nachkriegszeit an diese Parteien anlegen, um deren Verfassungstreue beurteilen zu können. Oder wenn man beurteilen will, wie sehr sie denn eigentlich an einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat, einer offenen Gesellschaft interessiert sind. Und ich finde, also für mich gilt es zumindest so, solange diese Parteien sich von ihrer schmutzigen Vergangenheit nicht ernsthaft lösen, das ernsthaft aufarbeiten, sondern ne, die Konrad-Adenauer-Stiftung, das Ludwig-Erhard-Museum, weißt du, so diese ganzen so, da werden Leute glorifiziert, deren Wirken heute zwar für uns durchweg positiv ist.
Besetzt ist.
Wobei ich mit dem Ist mich auch schon ein bisschen schwer tut. Naja, es geht uns ja nicht schlecht. Also du möchtest in keinem anderen Land leben dieser Tage. Oder ja, Neuseeland vielleicht noch. Ja, aber wie ist da die Krankenversicherung? Ich weiß es nicht.
Ach, wird schon nicht so schlecht sein.
Es ist immer so, also das, so geht es mir so. Du guckst irgendwo hin, ach Mann, da kann man ja super leben. Oh, scheiße, was haben die denn alle für kaputte Zähne hier, die Leute? Das ist immer so. Uns geht es nicht schlecht. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein super Land. Also ich kann nicht klagen. Es gibt irgendwas zu klagen, aber ich kann im Grundsatz nicht klagen. Nichtsdestotrotz, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Niemals und nirgends heiligt der Zweck die Mittel. Mhm. Und darum heiligen auch die Mittel, die solche Leute wie Konrad Adenauer und seine ganze Bande damals angewandt hat, diese Mittel heiligen nicht den Zweck, dass es uns heute gut geht. Mhm. Und ich finde, da muss man hingucken. Und ich finde, da kann man nicht oft genug hingucken. Und die CDU, insbesondere die CDU, ist sehr, sehr groß da drin, sich einfach wegzuducken und zu tun, als hätte sie mit der ganzen Kacke, die so passiert, überhaupt nichts zu tun. Ja? Und damit meine ich unter anderem auch ihr Blockpartei-Dasein in der DDR. Das haben sie nämlich auch noch nicht wirklich aufgearbeitet.
Wow, ich bin total beeindruckt von deinem CDU-Rant.
Ja, ich habe ein Problem mit denen. Also ich habe tatsächlich, und das ist so ein sehr, 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 das ist so ein Grundrauschen-Problem. Mhm. Ja, ich habe überhaupt kein Problem. Also ich kann, ein Freund von mir hat mal gesagt, ich bin mit der Einwanderungspolitik der CDU nicht einverstanden, aber ich könnte mit ihr leben. Mhm. Und das finde ich eine ganz gute Beschreibung des Grundes oder der Gründe, warum man diese Partei wählen könnte. Ja, ist zwar irgendwie komisch, aber man kann ganz gut damit leben. Mhm. So, ne? Aber darunter gibt es ein Grundrauschen und dieses Grundrauschen macht mir sehr, sehr große Sorgen. Und dieses Grundrauschen, finde ich, kommt dann auch immer mal wieder hoch, wenn du dir so sächsische Verhältnisse anguckst oder sowas. Die sächsischen Verhältnisse sind nur denkbar auf einem Grundrauschen, das die CDU aus der Nachkriegszeit mitschleppt. Das ist meine feste Überzeugung. Und solange die CDU da nicht rangeht, ans Eingemachte, solange werden wir sächsische Verhältnisse in Sachsen sehen und auch ganz noch woanders. Hast du eine gute Nachricht mitgebracht?
Ich habe doch schon so viele gute Nachrichten gehabt.
Ach so, dann habe ich jetzt noch eine.
Dass ich mich gar nicht explizit um gute Nachrichten kümmern musste.
Dann, pass auf, du kannst jetzt gleich mal richtig schön ausatmen. Ich löse nämlich jetzt die Pfizer-Verschwörung. Ach so, okay.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar nicht von mir, sondern mein Kind hört die Wochendämmerung. Ja. Und vor einigen Wochen, so weiß nicht, muss es im September oder so gewesen sein, hast du erzählt, da gab es diese Diskussion um, warum gibt es eigentlich keine Fahrradsteuer? Und hast du erzählt, dass irgendeine Studie oder irgendjemand hat mal gerechnet, was kostet eigentlich das Auto pro Kilometer, was kostet eigentlich das Fahrrad pro Kilometer? Und du hast im Grunde gesagt, dass uns das Fahrrad nichts kostet, sondern dem Staat sogar noch was bringt.
Genau. Und es bringt Geld, Fahrradfahren erzeugt Geld.
Hat mein Kind nicht verstanden, warum der Staat, also es hat wirklich gefragt, warum bekommt der Staat Geld, wenn ich Fahrrad fahre?
Der Staat bekommt Geld, weil du Fahrrad fährst, weil er es nicht ausgeben muss. Mhm. Fahrradfahren erzeugt nicht automatisch Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit dem Fahrrad rumfährt und dahinter fallen so Groschen runter. Oh, und die muss der Staat nur aufsammeln und kann die dann in sein Budget einplanen. Mhm. Was da greift, sind sogenannte externe Effekte. Externe Effekte, also externe Kosten, externe Erlöse gibt es. Ich bleibe mal auf der Kostenseite. Externe Kosten sind Kosten, die anfallen, ohne dass du selbst sie verursacht hast. Wenn du zum Beispiel mit dem Auto fährst und CO2 erzeugst, richtet dieses CO2 Schaden an, für den du aber nicht durch die Steuern, die du auf das Benzin, das Auto und das ganze System Automobil bezahlt hast. Also die Kosten, nochmal, deine persönlichen Kosten für ein Kilogramm CO2 sind geringer als der Schaden, den dieses Kilogramm CO2 anrichtet. Also muss die Allgemeinheit für den Schaden aufkommen. Das sind die externen Effekte deiner Autofahrerei. So, wenn du jetzt hingehst und Fahrrad fährst, erzeugst du kein CO2, also erstmal richtest du keinen Schaden an mit dem Fahrradfahren. Selbst Abnutzung der Straßen ist nicht nachvollziehbar. Also das hat keine Auswirkungen. Also du machst Straßen nicht kaputt, indem du mit dem Fahrrad darüber fährst. Und gleichzeitig aber erhöhst du die Gesundheit der gesamten Bevölkerung dadurch, weil wer viel Fahrrad fährt, ist weniger krank. Krankheitskosten sind auch externe Kosten. Mhm. So. Das heißt, jeder Euro, den der Staat oder die Krankenversicherungen, was letztendlich dann über Zuschüsse auch wieder am Staat hängen bleibt, jeder Euro, den die Krankenversicherungen und damit der Staat nicht ausgeben müssen, weil du Fahrrad fährst, sind Einnahmen für den Staat. Mhm. Ja, die kann er woanders für ausgeben. So. Das geht über externe Effekte, das sind keine internen Effekte. Also es ist nicht so, dass Autofahrer mehr Geld an den Staat bezahlen, wenn jemand anders Fahrrad fährt. Obwohl ich das eigentlich eine ganz coole Sache fände. Die Kfz-Steuer gebunden wäre an die Menge der Fahrräder, die insgesamt verkauft werden. Dann könnte man da mal so ein bisschen in das System reintrollen. Also externe Effekte. Kosten oder wirtschaftliche Effekte, Kosten oder Nutzen, der auftritt, ohne dass du ihn selbst bezahlt hast, sondern der durch dein Verhalten aufgetreten ist. Mhm. Und fährst du Fahrrad, ist der externe Nutzen groß. Fährst du Auto, sind die externen Kosten groß.
Danke für die Erklärung.
Gerne. Und jetzt darfst du ausatmen, denn ich löse jetzt die Pfizer-Verschwörungstheorie auf. Wenn du Aktien deiner Firma hast, vor allen Dingen als Chef oder zumindest als CEO, als CFO, also irgendjemand, der Vorstandsentscheidungen oder überhaupt Entscheidungen der Firma mitbekommt, stehst du immer im Verdacht, zu Recht übrigens, Insidergeschäfte abzuwickeln. Mhm. Ich weiß, in einer Stunde gibt es eine Pressemeldung, dass wir einen Impfstoff haben, also kaufe ich jetzt schon mal ganz viele Aktien, mhm. dann gebe ich die Pressemeldung raus, dann verkaufe ich diese ganz vielen Aktien wieder. Mhm. Weil du willst ja viel Kohle mitnehmen, damit du früh in Rente gehen kannst. Damit du jetzt von so einem steigenden Aktienkurs profitieren kannst, ohne dass hinterher einer kommt und sagt, du hast ein Insidergeschäft gemacht, mein Freund, sagst du einfach, hier ist ein Schwellwert, ab diesem Schwellwert verkauf so und so viele Aktien aus meinem Portfolio oder aus meinem Besitz. Okay. Und das genau das ist
automatisch.
Passiert. Mhm. Genau. Und genau das scheint da passiert zu sein bei Pfizer. Wahrscheinlich wird trotzdem noch mal irgendeine Aufsicht reingucken zur Sicherheit, aber so macht man das. Also sagst du einfach, okay, ich hab jetzt, keine Ahnung, 10.000 Aktien eines Unternehmens X. Ich kriege mit, was dieses Unternehmen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen trifft. Also gucke ich, dass ich an einer guten betriebswirtschaftlichen Entscheidung sehr gut verdiene, aber halt nicht so, als hätte diese Entscheidung unmittelbar mit meinem Verdienst zu tun. So ungefähr kann man das sagen. Ja. Aber schöne Verschwörungstheorie.
Ja, hast uns aber jetzt alle ganz schön erschreckt damit.
Ja, die noch nie davon gehört haben.
Also ich. Und mit dieser Erkenntnis über meine eigene Blödheit, was diesen ganzen Aktienmarkt angeht, kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung.
Ich muss ihre Blödheit noch mit meinen Rundfunkgebühren. Kommt mir's Kotzen.
Wie immer am Ende der Sendung kommen wir zu dem Teil von Finanzen, den ich verstehe, nämlich die Finanzierung durch Hörerinnen und Hörer, wie zum Beispiel diese Sendung. Genau, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, also dazu beitragen wollt, dass es die Wochendämmerung noch möglichst lange gibt und sie immer besser wird, weil wir vielleicht, noch mehr Interviews machen können oder weil wir vielleicht sowas wie ein Fact-Checking am Ende jeder Sendung machen könnten. Das ist
ja, oder weil ihr vielleicht einfach wollt, dass wir uns die Taschen mit Geld vollstopfen können. Ich finde, das ist ein guter, das ist ein legitimer Grund. Ich finde, es ein absolut legitimen Grund, zu wollen, dass ich reich werde.
Man muss ja dann einfach so sagen, okay, was machen wir zuerst? Und ich würde sagen, zuerst bezahlen wir dich nochmal für die ganzen Interviews, die du machst, ordentlich. Dann wäre bei mir
Das wäre auch mal was.
Das muss man nämlich auch mal dazu sagen. Bisher ist das noch ausbaufähig. Und dann machen wir vielleicht noch ein Fact-Checking. Das finde ich nämlich ganz schön am Ende jeder Sendung, dass nochmal so ein Profi das ganze Gelaber, was wir hier so rausgeschossen haben, bekommt und prüft, ob das auch korrekt ist. Und dann den Rest, den behalten wir einfach. Und vielleicht kriegt ja, Schamm
den behält
noch
vor allen Dingen, den behält vor allen Dingen behält den hier dieser Finanzdienstleister, über den wir das abwickeln. Der macht sich nämlich so richtig frisch.
Und damit sind wir beim Thema Steady. Also einer der Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, läuft über Steady. Dort habt ihr den Vorteil, dass ihr auch einen werbefreien Feed bekommt. Und ihr landet dann vielleicht, wenn ihr besonders großzügig seid, bei den Ultras und beim Fanclub. Und weil die so großzügig sind, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor. Und das kommt jetzt. Das Mantra, die Schulen müssen offen bleiben, ist das Requiem zur zweiten Corona-Welle unserer 16 Todesengel aus der Kultusministerkonferenz. Stimmt leider immer noch.
Ich finde ja, wir sollten einfach mal anfangen, diese Sachen immer nur einmal vorzulesen. Ja, und die SpenderInnen dadurch dazu zwingen, da mal was Neues reinzuschreiben.
Aber er hat ja extra, das Neue ist ja, stimmt leider immer noch.
Ach, verdammt. Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
Alexander Bohnsack.
Also alles, was ich auf einen Atemzug aussprechen kann, ist ja noch in Ordnung. Aber die ganzen anderen Sachen, also zum Beispiel hier, Marc Bremer.
Ja, oder Hans Damhorst.
Hans Horst van Damme.
Matusudna Napavjetranese Paduspuna Vodam. Das war belarussisch und ich habe keine
Oliver
Ahnung,
Delpy,
was ich gesagt habe. Mathis de Jong.
Das wird dir dann wahrscheinlich der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot irgendwann mitteilen, wenn sie dich holen kommen.
Stimmt. Der Sperber, der war der Hochzeitswerber. Fideralala. Der Stare, der flocht der Braut die Haare. Fideralala.
Markus Dietz.
Was kommt nach dem Wohnmobil? Ein Kleinlaster?
Ein Haus am See. Christopher Etzel.
Oh, das wäre schön. Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. I have a mansion, forgot the price, and never been there, they tell me it's nice. I live in hotels, tear out the walls, I have accountants, pay for it all. Kennst du das?
Ja, aber ich, es ist wieder so, es ist der übliche, es liegt mir auf der Zunge. Also, naja. Ja, muhahaha, ich bin deine Nemesis, es ist.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Wenn eure Pflanzen tot aussehen, esst zuerst den Nachtisch. Denn wer weiß, was noch kommt und die wachsen nur knusprig. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. Stimmt.
Müsli, miam, miam, miam.
Ich finde, es geht noch. Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
Dominik Neise.
Robert Nieholm.
Nur sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht
Anita Schroven.
Roman Schlauer.
Joachim Urlas.
Jens Fiewig.
Lars von Hofhunold.
Bernd Wiemöller.
Justus Wilhelm.
Weiter mit dem Fanclub.
Apple Knicker Jazz.
André.
Nico Abela.
Why do you go away so that you can come back, so that you can see the place you came from with new eyes and extra colors? And the people there see you differently too. Coming back to where you started is not the same as never leaving. Terry Pratchett, A Hat Full of Sky.
Das war auf den letzten Blasen, auf den letzten Atemzug. Aber gut, ja.
Commander Vetran Tillis.
Volker Arendt.
Die Fünf scheidet gar völlig aus.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Wann hat das eigentlich angefangen, dass hier keine mehr ihren Namen angibt, sondern nur noch Auszüge popkultureller Werke? Fragezeichen.
Johanna Bächle.
Johannes Bauermann.
Florian Beisel.
Sebastian Blechschmidt.
Simone Blechschmidt.
Andreas Bockisch.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Ein Hoch auf unseren Bussparer.
Ein Hoch auf unseren Bussparer in Hoch.
Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, but a bit of better butter will make my batter better. So it was better, Betty Butter bought a bit of better butter.
Muli Bwanji.
Gian-Andrea Konzett.
Cool.
Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren.
Miriam und David.
Die Robbe sagt:
Boku wa Ongakuka Dentaku Katate ni.
Dirk de Pohl.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Andreas Dietzel.
Elina Eickstedt.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Cardo Gatter.
Simon Häkler.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
O, ärgert euch an meiner Unschuld nicht, die Liebe deute, was die Liebe spricht. Ich meinte nur, mein Herz sei eurem so verbunden, dass nur ein Herz in beiden wird gefunden.
Der Deutsche in der Schweiz.
Andreas Jasper.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris ist jetzt aber auch schon ein bisschen arg alt.
Kamala Harris ist schon ein bisschen arg alt. Alexander Klink.
Oliver Kraus.
Meinst du eigentlich, dass Biden irgendwann in Torf geht und Harris dann einfach übernimmt, so nach anderthalb Jahren?
Also jetzt die Woche ihn auch ein paar Mal reden hören und habe ein paar Mal gedacht, der ist halt schon sehr alt.
Wo waren wir?
Markus Krause.
Stefan Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Four Seasons Total Landscaping Lawn and Order.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Das ist tatsächlich aber auch eine sehr lustige Geschichte gewesen. Detmar Liesen.
Nico Linder.
Also googelt das, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was er eigentlich nicht sein kann. Hat. Aber manche vielleicht, wer weiß. Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löres.
Hip hip hurra und von Herzen alles Gute zur Hochzeit. Love is in the air und so Gedöns, ne?
Ines und Mike Lüders.
René Ludwig.
Larry Lümmel.
Macho Mäuschen.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lordium Mondkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
We believe that things in the world get unite. Julia Reichert ist nicht so lustlos.
Jennifer Niepel.
Take it easy, sagen sie, und so weiter.
Thorsten B. Noll.
Olli P.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Prinzessin Susi sitzt auf einem Hügel. Sie kämmt ihre Haare und guckt in den Spiegel, pflückt Gänseblümchen, streichelt ihr Pony, summt leise ein Liedchen und macht Schmusi Schmusi.
Josef Porter.
Prinzessin Susi. Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Marc Reber, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Christian Rohleder.
Sandra Rohner.
Pia Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Hutrutz.
FS.
Jürgen Schäfer.
Bodo Schenker.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Lisa Linde Schröder.
Theresa Sievert.
Große politische Themen. Sind wir das nicht alle?
Oles Gambrax.
Birgit Sobich.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Jemand von einem anderen Podcast hat gesagt, ich soll den Podcast meinen Freunden empfehlen, sonst kommt irgendwann die Paywall und das ist immerhin Deutschlands bester Sex-Podcast.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Michael Simanek oder Simanek.
Moritz Timm.
Vera und Benny.
Johann und Eli.
Haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
Prost.
Ja.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Andrea Vogel.
Yannick Völker.
Stefan Wald.
Andreas Faschk.
Who controls the British Crown und so weiter und so fort.
That is the most powerful person in the world. We seem like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun, realizing his time is over.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Uwe Zieling.
Christoph Ziesecke.
Mokka-Trüffel-Parfait mit einem Zitronen-Creme-Bärchen.
Simon Ziebart.
Tina Becker.
Ziebart. Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Wohnmobil.
Und das war die Wochendämmerung vom 13. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Prinzessin Susi reitet in die Stadt. Raubt die nächste Bank aus und haut dann wieder ab. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen. Die härteste aller Prinzessinnen.
Die härteste aller Prinzessinnen, das ist Prinzessin Susi und das war ein Song von Bummelkasten.
Eine Produktion von Haus 1.